jetzt erklär du mir mal ganz kurz bitte, was Durchlässigkeit ist.
Alleine zu sein macht einfach nicht so einen Spaß.
Das heißt, es ist nicht so, dass du mit 12 Jahren schon wusstest, ich will zum Musical.
Nee.
Lieber Detlef, warum findest du, dass es mehr Menschen geben sollte, die bewusst hören?
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Ich weiß die Antwort, aber ich versuche das jetzt mal so zu formulieren, dass man
da
auch was mit anfangen kann.
Ich weiß, die Antwort ist schon mal gut. Das ist so ein Teaser. Damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen. Heute mit Detlef Leistenschneider. Hallo Detlef.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wie schön, dass du da bist. Sag mal kurz, wo bist du eigentlich?
Ich sitze gerade hier in meinem Kleiderschrank in der Schweiz.
Im Kleiderschrank, du verdammter Profi.
Ja, ich sitze im Kleiderschrank. Profi. Ja, absolut. Ja. Ich habe mir hier so Dämmzeugs mitgenommen, weil ich irgendwie zwischendurch auch noch Sachen aufnehme zum Sprechen. Ja. Und habe mir das jetzt hier alles in den Kleiderschrank gebaut und sitze jetzt hier vor dem Kleiderschrank und ich hoffe, es hört sich gut an in der Schweiz. Es weil ich gerade bei den Thuner Seespielen bin und spiele dort Glöckner von Notre Dame.
Genau, und du spielst den Frollo, ne?
Genau.
Geil.
Den Bösen.
Den Bösen.
Den Disney-Bösewicht.
Endlich. Da steht, da bist du ja ein bisschen drauf abonniert im Moment.
Ja, das ist super.
Ich beneide dich auch ein bisschen darum. So, jetzt sollen die Leute mal erfahren, woher wir uns kennen. Kennengelernt haben wir uns 2002 bei den Proben. Ich habe nicht gesagt, können wir rausschneiden. Bei den Proben für Mamma Mia. Und damals warst du auch schon etliche wesentliche Jahre jünger als ich. Du warst, glaube ich, der allerjüngste Vatercover in der Geschichte von Mamma Mia.
In History. Das weiß ich nicht. Also das wird ja immer so bleiben, dass ich ein paar Jahre jünger bin als du.
Vermutlich.
Was aber nicht schlimm ist. Das fällt nicht auf.
Nee, da hat das keiner gemerkt. Ich muss mir zwischendurch immer ins Gedächtnis rufen. Und wir sind bei der deutschsprachigen Erstproduktion von Mamma Mia. Oder nicht nur das, wir sind bei der ersten Aufführung von Mamma Mia, die nicht englisch war, auf der ganzen Welt. Als
Stimmt.
Ensemble mit Covern für jeweils 2 Väter engagiert worden.
Waren es nicht sogar 3? Du warst doch auch
nee,
3
anfangs
gemacht.
Nicht. Anfangs nicht. Du warst für Sam und Harry und ich. Nee, du warst für Sam und Bill und ich war für Sam und Harry.
Ah ja, okay, ja.
Und dann später haben wir dann.
Das habe ich schon nicht mehr im Gedächtnis gehabt.
Ja, so war das. Ja. Genau, ja. Dann kam nämlich eine Situation, ich finde, man lernt Leute immer am besten kennen, wenn es Konfliktpotenzial gibt. Und da gab es nämlich nach einem Dreivierteljahr gab es Konfliktpotenzial, weil unsere Erstbesetzung Bill nach Berlin gegangen ist für Les Miserables, Ulrich
genau.
Wiggers.
Ja.
Und irgendwie kam es so, weil ich in der Zeit als Reader gearbeitet habe für die Stage, dass ich für eine neue Sophie, die war nämlich schon dabei, das zweite Jahr zu besetzen, und sie suchten eine neue Sophie. Und Paul, der damalige der Regisseur von Mamma Mia, hat mich als Reader dazugeholt, als Spielpartner für die neue Sophie, die nachher besetzt wurde mit Peggy Polo.
Mhm.
Und das heißt, wir haben die verschiedenen Väter-Szenen zusammen gespielt, unter anderem auch die Bill-Szenen, die ich ja eigentlich gar nicht einstudiert hatte, weil ich war ja Cover für Sam und Harry. Du warst Cover Bill.
Mhm.
Und dann kam aber aus dieser Audition-Runde, dass sie mir dann, als sie gehört haben, dass Uli Vegas weggeht, den ersten Bill angeboten haben. Und ich bin zu dir gegangen und habe gesagt, Detlef, ich freue mich wahnsinnig für mich, aber es fühlt sich ganz komisch an, dass du, der ja eigentlich Bill Cover ist und den sie schon auf der Bühne gesehen haben mit der Rolle, nicht als Erster gefragt wirst. Und ich wollte es dir einfach sagen. So, ich werde das Angebot natürlich annehmen, aber ich möchte, dass du es weißt.
Ja, und da habe ich dir eine reingehauen.
Du warst total ehrlich. Du hast gesagt, das fühlt sich echt scheiße an. Ich gönne dir das. Es fühlt sich scheiße an, aber es wird schon irgendwie okay sein. Und ein Vierteljahr später ergab sich die Situation, dass Harry erst Besetzung frei wurde und du erster Harry wurdest. Und wir die nächsten 4 Jahre als Harry und Bill und manchmal Sam
sehr gut
gemeinsam auf der Bühne. Das hat sich dann alles zurechtgerüttelt.
Ja. Es wackelt sich manche Sachen, wackelt das Schicksal einfach zurecht und das ist doch wahnsinnig schön.
Das ist total schön und das ist der Vorteil, wenn man älter wird, dass man es immer häufiger erlebt und immer, es ist ja nicht immer leicht daran zu glauben, aber man kann sich dann leichter daran erinnern, dass es die letzten Male eigentlich auch nicht alles scheiße sich entwickelt hat.
Ja, und das ist immer das Ding bei unserem Job auch, ne? Wenn man jetzt irgendwie nochmal in das Generale guckt, irgendwie, dass ja immer wieder unsere Kurzfristigkeit uns immer wieder vor diese Situation stellt, wie geht's weiter? Nö. Und immer wieder steht man da und denkt so, Mist, Mist, Mist. Und wie du schon sagst, dass es dann doch immer wieder irgendwie klappt. Mhm. Und diesem zu vertrauen, das ist schwierig. Und es wird nicht besser eigentlich. Und ich will mir das immer wieder gerne hochholen, dass es so ist.
Ja, ich habe mir jetzt im Vorlauf des Gesprächs mal so ein bisschen deinen Lebenslauf angeguckt. Und ich habe mir gedacht, so, was für ein Wahnsinn, wie viele geile Produktionen, wie viele geile Rollen du gespielt hast. Und trotzdem bist du ja nicht jemand, der damit ständig hausieren geht.
Ja, das liegt aber nur daran, weil ich immer ungefähr 5 Stunden brauche, um irgendeinen Instagram-Post zu machen.
Na, es liegt auch daran, das liegt einfach daran, dass du dir ist das Spielen einfach viel wichtiger.
Ja, ich meine, diese ganze Social Media, also ich meine, das gab es natürlich früher auch schon, aber nicht in diesem Ausmaß, wie es es jetzt gibt. Mhm. Aber ja, wie du sagst, mir Spielen ist wichtig irgendwie und dann kam natürlich auch dadurch, dass ich, kennst du ja auch, relativ früh Kinder gekriegt habe, mhm, war dann hinterher diese Karriere nicht mehr so wichtig. Es ging einfach nur noch darum, so doof wie es klingt, Geld zu verdienen, einfach mhm, für die Kinder und für die Familie und das stand so im Vordergrund und das andere, ob das jetzt eine Hauptrolle ist oder ob das jetzt Ensemble ist mit Cover oder wie auch immer. Für mich stand immer im Vordergrund, ja, die Familie zu ernähren und auch noch wichtig, nicht lange weg zu sein. Das war auch so ein Ding. Genau. Und ich hatte das wirklich ein Riesenglück, dass ich sehr viele Produktionen in Hamburg machen konnte, mhm, auch für Stage oder für andere kleine Theater. Und da bin ich im Nachhinein und immer noch sehr dankbar, dass es so ist.
Das ist das totale Privileg.
Ja, wirklich. Und das sehe ich an vielen Kollegen, die so viel rumreisen und so viel weg sind, die sagen, ich war jetzt dieses Jahr nur noch 2 Monate in meiner Wohnung, wo ich sage, ich war nicht viel mehr als 2 Monate nicht in meiner Wohnung irgendwie. Und das fand ich wirklich ein totales Privileg immer.
Das ist krass.
Ja.
Und du warst ja trotzdem bereit, du hast ja zwischendurch dann auch irgendwie Shoot is Money du gespielt und bist plötzlich nach Berlin gegondelt, regelmäßig und so. Du hast ja auch Wege gefunden, trotzdem genau, viel Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, weil es dir so wichtig war.
Genau, das war eine Zeit, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so extrem machen. Ich bin dann wirklich, als die Probenzeit vorbei war für Manitou oder damals ja noch Mamma Mia, ich bin ja direkt nach Hamburg, bin ich ja nach Berlin für Mamma Mia und meine Tochter war knapp ein Jahr alt und dann habe ich die Probenzeit irgendwie hinter mich gebracht und bin dann danach fast täglich gependelt. Mhm, dann kam Shoot is Manitou. Ich hatte zwar eine Wohnung und bin am Wochenende oft dann da geblieben, irgendwie über Nacht, 1 oder 2 Nächte, aber eigentlich die Woche über bin ich fast jeden Tag gependelt, weil ich dachte, warum sitze ich hier den ganzen Tag in Berlin und meine Frau sitzt irgendwie in Hamburg und muss auf die Kinder aufpassen und ich drehe Däumchen und deswegen bin ich abends, das ging irgendwie ganz gut von Berlin aus, immer noch im letzten Zug um 23 Uhr nach Hamburg gefahren und bin dann am nächsten Tag.
Du musstest immer laufen nach dem Show.
Ich musste immer laufen. Ich hatte meistens schon Hosen unter meinem letzten
Scheiße.
Und bin dann gelaufen und dann am nächsten Tag bin ich um 15 Uhr wieder zurückgefahren nach Berlin. Und da hatte ich so einen 8-9 Stunden Arbeitstag einfach mit 2-mal Berlinfahrt hin und her.
Ich find's echt krass.
Es war auch krass, ja.
Ich hatte ja in der Mamma Mia Zeit die Trennung von meiner Frau und die nicht ganz einfach war und so weiter, aber ich bin dann mit jemandem zusammengekommen, die da im Ensemble war und das hat, also egal, andere Geschichte. Aber für mich war es eben so, bin ja selber ohne Vater groß geworden und hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, dass ich mich getrennt habe und habe ganz viel Aufwand betrieben, um den Kindern zu zeigen, dass ich mich nicht von ihnen getrennt habe sozusagen. Ich habe ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ich bin, glaube ich, die ersten 2 Jahre nach der Trennung oder nach meinem Auszug trotzdem jeden Morgen zum Frühstück bei ihnen gewesen, habe die zur Schule gebracht, habe sie von der Schule abgeholt, habe Nachmittagszeit mit ihnen verbracht und so, weil es mir so wichtig war, ihnen eben zu beweisen, dass ich trotzdem immer für sie da bin. Das, was mir an meinem Vatermangel irgendwie am meisten ins Kontor gehauen hat, war eben, dass mein Vater zwar von mir wusste, aber sich nie um mich gekümmert hat. Und ich wollte, dass meine Kinder wissen, dass ich immer für sie da bin, wenn sie mich brauchen.
Ja, absolut wichtig. Ja.
Und da habe ich mich ganz schön aufgerieben und du hast es ja eben auf eine andere Art gemacht, dass du dir da echt ein paar Beine ausgerissen hast.
Ja, das stimmt. Und so wie gesagt, so extrem würde ich es, glaube ich, im Nachhinein nicht mehr machen, weil es einfach für alle Beteiligten, glaube ich, nicht so richtig cool war, weil ich war dann auch dadurch schlecht gelaunt, weil ich dann natürlich irgendwie viel zu wenig Schlaf hatte, wie wir alle wissen, wie das ist mit Kindern und so. Und bin dann nachts um eins nach Hause gekommen und habe dann erstmal nochmal ein bisschen Fernsehen geguckt, weil ich natürlich im Zug geschlafen habe. Und dann um drei ins Bett und morgens um sieben natürlich wieder raus mit Kindern und spätestens, irgendwie Kindergarten oder Schule oder was auch immer. Und dann nochmal irgendwie rumgedaddelt und um drei Uhr nachmittags wieder nach Berlin gefahren. Irgendwie unter Dauer war das irgendwie nicht so richtig cool.
Und du hattest schlechte Laune?
Ja, ich hatte auch mal schlechte Laune. Manchmal gibt's sowas.
Nee, es gibt so viele Situationen, wo ich denke so, boah, warum war ich bloß so ungerecht zu meinen Kindern? Warum hatte ich bloß eine kurze Lunte manchmal? Und also ich wollte das überhaupt nicht. Ich habe mich oft bei meinen Kindern entschuldigt oder die haben mir beigebracht, irgendwann mich zu entschuldigen. Weil, ja, ich war ganz schön ungerecht oft.
Ja, und das passiert, glaube ich, also so weder du noch ich bin ungerecht, sind ungerecht. Und ich glaube, das passiert einfach durch die Müdigkeit und die nicht vorhandene Resilienz,
wie man so schön sagt. Es ist halt auch eine Überforderung, natürlich ist es auch eine Überforderung.
Ja, genau.
Naja, aber ich wollte es mir selber auch beweisen und es war mir total wichtig und es hat ja auch total viele positive Effekte gehabt. Also ich merke es jetzt, dass die Zeit, die ich da investiert habe, eben überhaupt nicht verloren ist, merke ich jetzt in meinem Verhältnis zu meinen Kindern.
Nee, merke ich aber auch. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also das war für uns auch immer, ich war ja auch in der Trennung dann irgendwann, für uns war auch immer das Wichtigste, einfach das hinzukriegen, dass es so gut wie möglich ist und dass es so gut wie möglich auch auf die Kinder angepasst ist, die natürlich immer drunter leiden. Bei sowas, ich glaube auch bei Eltern, die viel unterwegs sind, immer ein bisschen drunter leiden. Aber das war für mich immer oberste Prämisse, das irgendwie gut hinzukriegen.
Ja. Und wie schön, wie wichtig. Also ich habe dich auch deshalb in meinen Podcast gebeten, weil du zu den wenigen Kollegen gehörst, zu denen ich tatsächlich geschafft habe, nach einer Produktion den Kontakt zu halten. Weil du mir so grundsympathisch bist. Und weil immer, wenn wir uns treffen, irgendwie mein Herz aufgeht. Es ist einfach immer wieder schön, mit dir Zeit zu verbringen. Und davon gibt's nicht so viele aus der Musical-Welt.
Ja, das stimmt. Geht mir aber genauso. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren immer mal wieder. Oder nicht aus den Augen verloren, aber haben dann mal ein Jahr lang keinen Kontakt.
Es vergeht
aber
es ist Zeit.
Genau, es vergeht Zeit und jeder hat sein Umfeld irgendwie, in dem er ist. Aber trotzdem gibt es so ein paar Leute, unter anderem auch dich irgendwie, die immer bleiben und zu denen du sofort auch immer einen Zugang hast. Also egal, wie lange man sich nicht gesehen hat. Ich habe auch so zwei alte Schulfreunde. Wenn wir uns sehen, ist es immer gleich. Und das ist irgendwie ganz toll.
Ja. Das ist echt schön. Das ist echt schön. Das ist einfach eine besondere Qualität, die dann irgendwann auch über so lange Zeiträume entsteht, wo man sieht, was für Krisen dann das Leben einem entgegenwirft und wie man damit umgeht. Und das tut total gut, das irgendwie auch bei anderen Leuten zu sehen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Heutzutage auch, wie wieder auf Instagram zurückzukommen, es ist ja alles immer toll. So, also alles, was du auf Instagram siehst, ist ja immer großartig, ne? Und Kollegen geht's super. Und du weißt aber von vielen Kollegen, die du da auf Instagram siehst, mich eingeschlossen, dass es denen nicht immer gut geht. Und das muss man sich auch immer wieder vielleicht vor Augen führen, um da nicht immer ständig unter Druck zu geraten.
Dass es einem
gut gehen muss.
Ich habe einen total coolen Trick. Ich habe inzwischen ein Handy, auf dem ich meine gesamte normale Kommunikation führe und ein Handy, auf dem ich Instagram habe und Facebook. Und das gucke ich nur einmal am Tag an höchstens. Dann verbringe ich da vielleicht eine halbe Stunde drauf oder sowas. Aber dieses zum Handy greifen und immer erstmal gucken, ob bei Instagram irgendwas Neues passiert ist. Und das drängen sie einem ja auf. Das kann man ja kaum abdrehen, dass sie einem nicht erzählen. Carla Maria hat sich wieder einen Salat mit ihrem selbstgemachten Dressing irgendwie gerade reingezogen.
Lecker, ja.
Und das ist, weil ich so undiszipliniert bin, ist es tatsächlich etwas, was mir hilft, das einfach auf ein anderes Gerät ausgelagert zu haben.
Das ist super, ja. Das habe ich nicht zum Beispiel.
Und bist trotzdem nicht so wahnsinnig ständig auf Instagram, das ist auch gut. Es gibt eine Erinnerung aus der Mamma Mia-Zeit, die ich irgendwie, die sich immer wieder aufdrängt. Und zwar aus der Zeit, wo wir beide noch Ensemble waren. Wir haben ja, die erste Ensemble-Nummer war ja Money, Money, Money.
Ja, genau, wo wir, ich weiß, worauf du hinaus willst, genau.
Wo wir auf der Bühne gezwungen waren von der Regie, wir konnten nichts dafür.
Wir konnten nichts dafür.
Wir haben zwei alte Griechen gespielt und wir mussten Backgammon spielen.
Ja.
Und wir haben dann eine Zeit gehabt, wo wir eigentlich vorher schon an, wir mussten ja, damals haben wir noch Booth gesungen bei Mama Mia. Wir haben eine Zeit gehabt, wo wir vorher schon angefangen haben zu spielen, dann das fertige Brett gerade genau. getragen auf die Bühne gestellt haben, um die Partie weiter zu spielen und dann hinter der Bühne weitergestellt. Aber
so ist es.
Das heißt, nee, wir mussten das Spiel zu Ende kriegen, weil für den schnellen Umbau mussten wir das Brett zusammenklappen und alles.
Wir mussten das Brett zusammenklappen und ich weiß, wir waren so spät manchmal, dass wir gerade noch so die Steine weggenommen haben vom Brett, damit unsere Donner da reinsteigen konnte mit den Füßen irgendwie oder sowas.
Alle zwei, drei Wochen gab es mal eine Note. Detlef, Ulrich, ihr müsst früher von dem Brett weg.
Genau, bitte räumt das Brett früher weg. Und dann war es so, wir gingen hinter die Bühne, auf die Hinterbühne und haben sofort irgendwie weitergespielt. Ne? Ja. Wir waren addicted, Backgammon addicted. Also,
haben wir wirklich den ersten Akt komplett verspielt.
Ja, ja.
Und da gab es immer noch so die Spielchen, wenn wir in die Booth kamen, dass dann Wolf hat dann immer irgendwelche Sprenzchen gemacht, zwischen durch den Kopfhörer rausgezogen und so. Und wenn man dann im letzten Moment kam, war man halt immer der Leidtragende.
Und wir kamen angerannt, Mama Mia. So noch außer Atem. Und Booth, für alle, die es nicht kennen, also wir haben alle die Chöre noch live gesungen und da gab's so vier Kammern hinter der Bühne mit Mikrofonen ausgestattet und wir haben da drin live die ganzen Chöre von Mamma Mia mitgesungen.
Mhm.
Das waren Zeiten.
Mhm.
Das war richtig cool. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Genau, da war eigentlich die ganze Hinterbühne war eine große Umkleide, standen halt über Stühle mit den nächsten Kostümen.
Ja,
und
ja.
Von da aus sind wir direkt in die Booth gelaufen. Und da gab es da auch regelmäßig, oh, die arme Katinka, weißt du noch?
Ja.
Katinka war Stage-Managerin.
Management.
Und sie war eine von denen, die meistens eben hinter der Bühne in dem Bereich zuständig waren, wo wir dann rumsaßen und gespielt haben oder eben uns unterhalten haben oder so. Da haben wir im letzten Moment irgendwie schnell noch was gemacht und es gab natürlich immer Geräusche, es gab immer Unruhe. Und die hintere Wand der Mamma Mia Bühne ist halt nur eine Leinwand.
Ja, genau.
Die hält nicht viel Geräusch ab.
Nein. Und Katinka ja auch, das war eine ganz liebe mit ihrer ganz sanften Stimme. Die hatte eine ganz leise Stimme immer.
Die ehemalige Balletttänzerin, wie genau.
Ja, genau. Und ich glaube, ich habe die noch nie laut gehört. Lauter als so habe ich sie, glaube ich, noch nie gehört.
Stimmt, da hat sie auch gecallt.
Die Süße, ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die immer noch da ist.
Ich glaube, die ist schon lange nicht mehr da.
Ja, ich weiß es nicht. Ja.
Also was ich vom Operettenhaus weiß, ist sie schon lange nicht mehr da. Es gab irgendwann mal so einen riesen Konflikt mit Stage Management und anderen Abteilungen. Und in diesem Konflikt ist sie auch gegangen, soweit ich weiß. Also wenn du sie auf Instagram findest, bitte taggen.
Meinst du, sie ist auf Instagram? Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Na, also, ja, deshalb sage ich, wenn du sie findest.
Ja. Aber das war und ist bestimmt immer noch eine ganz liebe. Ja.
Ja.
Die Katinka.
Boah, wir haben
hallo
da.
Hallo Katinka.
Hallo Katinka. Grüße gehen raus, wie man so sagt.
Ja, Grüße gehen raus.
Hast du jemals wieder eine Show so lange hintereinander durchweg gespielt? Ich meine, bei dir ging Mama Mia ja noch in dieses nächste Jahrtausend mit rein, fast.
Genau. Also, ich sage ja immer, Mama Mia ist so mein All-Time-Favorite-Show. Wenn mich jemand immer fragt, was ist deine Lieblingsshow, so sage ich Mama Mia, weil es einfach All-Time-Favorite. Die kann man, oder ich, kann die immer spielen. Es ist eine ganz tolle Mischung zwischen Präsenz auf der Bühne haben, irgendwie aber sich nicht tot machen auf der Bühne, tolle Musik, tolle Geschichte. Es ist wirklich cool. Nee, ich habe Mamma Mia ja, glaube ich, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 5 Produktionen habe ich mit Mamma Mia gemacht.
Wahnsinn.
Genau, 5 Mamma Mia Aufbauten und Produktionen.
Wie ich dich kenne, hast du die Vorstellung nicht gezählt, aber das muss ja in die... Also Tausende sowieso gehen, aber...
Ja. Es waren ungefähr zwischen 7 und 8 7 oder 8 Jahre Mamma Mia gespielt.
Und dann gefühlt. Mal, sagen wir mal, 250. Da kann man dann selber sagen, wir nicht, solche Zahlen sprechen wir nicht aus, genauso wie 2002.
Genau, und es war zwischendurch, ja, 2007 habe ich aufgehört und dann war ja lange nichts und dann kam ja die Tour 2018 als nächstes dann wieder und dann ging es wirklich wieder weiter. Mamma Mia hat mich auch deswegen auch nochmal durch die Corona-Zeit gebracht, in einer Anstellung im Theater des Westens. Und deswegen bin ich der Show nochmal umso mehr dankbar. Hat mich durch die ganze Zeit gebracht mit meinen zwei Kindern. Irgendwie, das war immer ein sicherer Hafen, abends ins Operettenhaus zu gehen.
Ja.
Die 4 Stunden, weil ich wusste, die konnte ich, das waren die 4 Stunden, wo ich genau wusste, was passieren wird. Die waren nur für mich. Und wie gesagt, auch während der Corona-Zeit hat mich Mamma Mia da durchgebracht. Und da bin ich der Show irgendwie auf einer anderen Ebene wirklich dankbar.
Ja, eine Zeit lang war ja Anja sogar auch, also deine damalige Frau war ja eine Zeit lang auch bei Mamma Mia. Das war aber nur ein Jahr, glaube ich, ne?
Das war nur ein Jahr. Wir waren ja beide damals engagiert für Mamma Mia, gleich am Anfang sogar.
Ja.
Und sie ist aber damals mit unserem ersten Sohn, unserem einzigen Sohn, schwanger gewesen, genau, schwanger gewesen und hat dann nicht angefangen und ist dann aber später für eine Kollegin eingesprungen.
Aha.
Ich glaube, 3 Jahre später nochmal für ein ganzes Jahr.
Das war, glaube ich, nicht so einfach, ne? Weil dann 2 Kinder, 2 Eltern, selbe Show, ihr musstet ja jeden Abend Babysitter haben.
Wir hatten jeden Abend Babysitter, ja. Ja, oder Oma war mal da, aber die wohnt gar nicht in Hamburg, die kam immer aus Münster. Aber wir hatten wirklich dann für jede Show, nee, das stimmt überhaupt nicht, wir hatten nicht für jede Show einen Babysitter. Das war bei Sistek, da haben wir auch zusammen gespielt. Sie war ja Walk-in-Cover, das heißt, sie hat nicht jede Show gespielt. Also man konnte irgendwie so ein bisschen planen, welche Show sie spielt. Und wenn es dann hart auf hart kam und sie musste nachmittags reinkommen, hatten wir einen Babysitter an der Hand, der dann abends da war. Und deswegen war es nicht ganz so, dass wir jeden Abend einen Babysitter hatten. Erst später bei Mamma Mia war das, bei Sister Act war das so, dass wir da jeden Abend einen haben mussten. Und das war aber ganz praktisch, weil 2 davon bei uns in der Straße gewohnt hatten. Und das war immer ganz cool, weil die sich dann noch nachmittags teilweise gesehen haben in der Straße und so. Also
die
das
waren
war,
wahrscheinlich
das ging
auch froh
irgendwie ganz
darum.
Gut. Ja. Total, ja klar.
Einen stetigen Job zu haben.
Die haben da ein ganzes Gehalt von einem von uns.
Das glaube ich, mit nach Hause getragen.
Babysitter bekommen.
Oh, krass, ja, was macht man nicht alles?
Genau, aber es ist, wie es ist, ja. Aber das kennen ja wahrscheinlich viele, viele Menschen, ne, irgendwie, die frühzeitig ihre Kinder in Kitas, was auch immer, und dafür bezahlen müssen, irgendwie, dass sie nochmal ins Arbeitsleben zurückgehen können und so.
Mhm. Ja, das ist noch nicht.
Und das ist natürlich schwierig bei uns, weil es natürlich ein Abendjob ist und da gibt es natürlich keine Kitas, deswegen müssen immer Babysitter herhalten.
Genau. Was schon dadurch ein bisschen extremer als bei anderen.
Genau.
Ich hatte den Riesenvorteil, dass meine damalige Frau tagsüber gearbeitet hat und ich abends. Mhm. Und es war fast durchgängig so, dass wir uns da quasi die Klinke in die Hand geben konnten. Auch während der Trennung, nach der Trennung war es halt so, dass wir beide immer viel Zeit mit den Kindern hatten, weil wir einfach andere Zeiten hatten und das war tatsächlich ein großer Luxus.
Auf der einen Seite ein großer Luxus, auf der anderen Seite natürlich habt ihr euch nie gesehen, ne? Das muss man natürlich dann auch sagen. Also wahrscheinlich,
wir haben da wenig gemeinsame Zeit verbracht, das stimmt. Ja, ja. Also dieses Unsoziale, immer am Abend und an den Wochenenden zu spielen.
An Wochenenden, ja.
Das trennt einen vom Partner, es trennt einen von Freunden, es trennt einen von der Familie und von anderen interessanten Aktivitäten wie Biergärten oder buddhistische Versammlungen, also da hat man schon, muss man andere Wege finden.
Ist aber schön,
finden.
Dass du das in einen Topf wirfst.
Ja, oder?
Ja, ist gut. Ja, das macht dich sympathisch.
Nur deshalb. Detlef, bevor wir nur am Plauschen sind, ich möchte dich mal fragen, ob du eigentlich in deinem Leben irgendwann gemerkt hast, was Hören für dich bedeutet oder ob das überhaupt. Ja, genau, du hast die Frage schon verstanden.
Also das ist natürlich sehr, sehr groß, das Thema, ne? Hören, was Hören bedeutet. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so ganz, ganz tiefgreifende Gedanken gemacht.
Ich gebe dir mal ein Beispiel.
Ja, mach mal.
Ich hatte in der Zeit lang in meiner Adoleszenz, da war ich vielleicht 10, 11, 12, ich war, glaube ich, schon im Gymnasium und hatte nicht immer guten Anschluss zur Klasse. Und es gab aber in der Zeit habe ich so auf dem Land gelebt und da gab es so eine Lichtung, so eine Waldlichtung, wo ich mich gerne zurückgezogen habe, wenn mir sowohl zu Hause als auch im sozialen Kontext alles zu viel wurde. Und da gab es eine riesige Birke, da konnte man sich so drauflegen. Und mich auf diese Birke zu legen und die Augen zuzumachen und einfach nur zu hören. Das, wenn ich mir dieses Bild hervorrufe, dann habe ich sofort den Klang dieser Wiese, dieser Waldlichtung mit Wiese wieder im Kopf und was das mit mir gemacht hat.
Es macht sofort was mit dir, ne?
Ja.
Ja, ich überlege gerade, ob ich so einen, also das, was mir sofort in den Kopf kommt, ist ein bisschen das Umgekehrte, weil wir natürlich ständig durch unseren Beruf auch nicht nur durch unseren Beruf, das ganze Umfeld, das ganze Leben mit Lärm, Geräuschen, Musik im besten Falle konfrontiert werden. Und ich war mit meiner Freundin vor ein paar Jahren auf einer Winterwanderung hier in den Schweizer Bergen. Und wir sind gelaufen und das macht natürlich Geräusche da im Schnee und wir kamen einmal um die Ecke und sind stehen geblieben und es war völlig surreal, weil du nichts gehört hast durch den Schnee. Es waren keine Vögel in der Luft, es war kein Helikopter, der irgendwo durchgeflogen ist, wie das so oft in den Bergen ja ist. Es waren keine Leute unterwegs, weil es mitten am Tag, mitten in der Woche war. Und es war wirklich, du bleibst stehen und du hörst nichts. Und es macht, oder mich, hat es sofort nicht nervös gemacht zuerst mal, weil es so wie surreal, also sowas hast du nicht mehr im normalen Leben, dass du wirklich nichts mehr hörst. Und ich musste dann wirklich ein Schrittchen nochmal weitergehen, um nochmal so eine Orientierung zu kriegen, als wärst du orientierungslos, so hat es sich angefühlt. Und bin dann nochmal bewusst stehen geblieben und hab nochmal in dieses Nichts gelauscht und fand es wahnsinnig aufregend, also im guten Sinne aufregend, dass es sowas gibt. Und was mich wirklich fasziniert hat, dass es sich wirklich so angefühlt hat wie freier Fall, so eine Orientierungslosigkeit. Wo bin ich? Bin ich oben, unten, links, rechts? Keine Ahnung, ich konnte es nicht
Hören
sagen.
Hören gibt uns Orientierung.
Es war wirklich, und erst als ich wieder so einen Schritt gemacht habe, so dieser knirschende Geräusch auf dem Schnee, war es wieder so, ah ja, okay, ich bin wieder da. Fand ich wirklich Wahnsinn. Muss ich irgendwann nochmal wiederholen, muss irgendwann nochmal in den Schnee wandern gehen.
Das war mir gar nicht so bewusst, aber natürlich der Hörsinn und der Orientierungssinn, also der Gleichgewichtssinn, die sind ja unmittelbar miteinander verbunden. Das ist zwar nicht dasselbe, aber es ist unmittelbar, so wie man sagt, Riechen und Erinnerung ist ganz eng miteinander verbunden und die sitzen ja auch im Gehirn irgendwie an demselben Punkt.
Ja. Gibt es nicht irgendwie so einen toten Raum, wo man sagt, wo ich mal gelesen habe, wenn man da länger oder wenn man da eine Minute aushält, kriegt man irgendwie ein bestimmtes Geld oder sowas? Es gibt doch so einen Testraum. Echt? Weil der Körper nicht aushält, so lange in absoluter Stille zu sein.
Okay.
Ich glaube, es hat da noch niemand geschafft. Ich habe das irgendwo nochmal gelesen, vielleicht ist es auch nur ein Fake gewesen, irgendwie auf Instagram oder sowas. Ja. Aber es gibt halt diesen schalltoten Raum und ich glaube, das ist wirklich fast. Na, Folter ist doch wie Folter vielleicht sogar, keine Ahnung, weil man das nicht mehr.
Man denkt, man ist tot.
Ist. Ja. Ja.
Okay. Ja, das ist ja.
Muss ich nochmal nachforschen, ja.
Bitte forsch das nochmal nach. Das ist natürlich, der Vorteil an den Ohren oder das Besondere an den Ohren ist, dass sie eigentlich immer offen sind. Du kannst sie dir zwar zuhalten, aber auch dann hörst du noch was. Mhm. Und selbst wenn du schläfst, bleibst du in Kontakt mit deinen Ohren. Als Eltern wissen wir das ganz genau. Wenn sich irgendwo was regt und wir haben Kinder, dann wacht man halt auf.
Sofort.
Also das ist wie der Cowboy, der mit einem offenen Auge schläft. Du bist halt, hast halt immer ein offenes Ohr.
Ja.
Aber dass, wenn dann eben nichts mehr wahrgenommen wird, dass sich das dann so anfühlt, als wäre alles vorbei, das ist logisch.
Ja. Oder ja, als wäre nichts mehr da auch, ne? So.
Ja.
Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich?
Bin ich noch? Naja.
Wo bin ich? Ja.
Oh, krass. Ich habe in den letzten 4 Jahren mich mehr und mehr eben mit Audio beschäftigt und so. Und auch eben damit, in was für gruseligen Umgebungen viele Leute regelmäßig Aufnahmen machen oder Audioereignisse erzeugen, die sie anderen Leuten auf die Ohren zwingen in Zoom-Teams und anderen Meetings. Und dass man sich einfach so wenig bewusst ist, was das für Effekte auch hat, was das mit einem macht, wie sehr einen das eigentlich stresst, die ganze Zeit ein schlechtes Audio auf den Ohren zu haben. Man hat sich voll dran gewöhnt, es ist selbstverständlich geworden, aber es gibt ja kaum eine Zoom-Konferenz, wo du nicht denkst, oh, das klingt aber echt scheiße. Und trotzdem tun die wenigsten Leute was dafür, dass sie besser klingen. Und es gibt ja viele, viele kleine Möglichkeiten, um das zu beeinflussen. Aber und
was es auch macht, wenn du besser klingst, also Leute hören dir lieber zu, die Aufmerksamkeit wird höher dadurch, ne? Wenn,
man wirkt glaubwürdiger. Als wenn ständig, voll man cool.
Man wird glaubwürdiger, glaube ich. Ja, ja, wirklich, ja, ja. Ja, ist ganz spannend, weil ich, mich wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen, weil ich auch im Zuge dieser App, die ich da einspreche, dieser Schmerz-App, natürlich ganz viele Sachen im Internet gehört habe, auf YouTube irgendwie. Mhm. Es geht ja ganz viel um, dass du das Mindset beeinflussen kannst, auch durch Meditation und sowas. Und dann habe ich natürlich ganz viel auf YouTube irgendwie auch gehört und habe da auch, war ganz oft erstaunt, wie schlecht die Qualität ist von Leuten, die sowas machen. Also wahnsinnig viele, um es jetzt technisch zu sagen, Schmatzer sind drin, wahnsinnig viele laute Atmer, die dann durch viel Musik und viel Hall nochmal irgendwie überdeckt werden. Ja. Also es wird ganz viel übereinander gelegt.
Wie so ein Deo, was man über einen schlechten Körpergeruch legt.
Und habe ich auch gedacht, wie mache ich das? Wie redigiere ich sowas? Das habe ich auch für eine Kollegin gemacht, dass ich ihre Sprache redigiert habe. Wo kann ich Atmer einbauen? Wo sind sie wichtig? Wo mache ich sie leise? Wo lasse ich sie weg? Dass es nicht zu viele werden. Ein ganz spannendes Thema. Wir hatten uns ja damals, als wir uns mal wieder getroffen hatten vor einem Jahr, darüber auch unterhalten. Ja, wie man das machen kann, dass Leute da, doof gesagt, besser bei der Stange bleiben, ne? bei sowas.
Immer das, was Audio auf jeden Fall macht, wenn man schlechtes Audio hat, das nervt die Leute und sie mögen es nicht gerne hören. Und wenn du etwas erzeugst, irgendein Produkt erzeugst oder dein Produkt bewirbst und hast ein schlechtes Audio, dann ist es einfach ein Kriterium, dass die Leute dann weniger dranbleiben.
Genau, und wenn du mit Leuten sprichst natürlich, wenn du noch was Visuelles dabei hast oder dich mit Leuten unterhältst, face-to-face, Auge in Auge, ist es natürlich nicht so schlimm. Aber sobald das wegfällt, dieses Visuelle und nur die Stimme bleibt, wird es spannend, was alles auffällt, was so nebenher schwingt. Wie gesagt, Schmatzer und alles Mögliche, was da noch
man
reinkommt.
Man merkt das dann mehr, weil das Auge so viel Aufmerksamkeit fordert. Aber es ist ja,
wahrscheinlich,
das ist das Fiese, es ist trotzdem die ganze Zeit aktiv.
Ja.
Also der Hörstress, den man hat, der ist dann nur nicht bewusst.
Genau.
Das ist zumindest meine Theorie.
Ja, das kann sein, weil das Auge natürlich so viel noch immer überdeckt, ne? Also, ja, und den hast du natürlich nachher, wenn du nur dieses eine Medium hast, hast du den natürlich, fällt es umso mehr auf, ja.
Ja. Sag mal, bist du mit Musik, bist du mit einer sehr reichen Hörumgebung groß geworden?
Also was mich ja musikalisch geprägt hat, ganz am Anfang, waren ja Chöre. Ich bin ja im Chor aufgewachsen, mehr oder weniger. Mein Papa war Leiter eines Kirchenchores, der sehr aktiv war. Und da war ich am Anfang, glaube ich, als ich 6 war, bin ich da mitgegangen. Und ich stand immer vor meiner Mama, die hat im Alt gesungen und habe dann einfach da mitgesungen. Und deswegen hat es mein Gehör, glaube ich, geprägt, also diese Mehrstimmigkeit auch. Und das zu abstrahieren, dass du nicht so beeinflusst wirst von den anderen Stimmen, die drumherum sind, sondern dass du deine Stimme durchsingen kannst, also deine Altstimme.
Ja, und Alt ist ja ganz oft fies, dann sind ja die fiesen Mittelstimmen.
Und Alt ist ganz oft fies, genau, das ist die zweite Stimme immer wieder da unten in der Mitte irgendwo.
Ja.
Und das hat mich geprägt. Und dann ging es natürlich weiter, als ich dann in der Schule gegangen bin.
Das wusste ich gar nicht von dir, wie sympathisch.
Ich bin so ein Chordings, da bin ich sofort in den Schulchor natürlich dann, Kammerchor, ich war in Projektchören drin. Ich weiß, im Schulchor, als ich damals mit 14, glaube ich, so in den Schulchor gegangen bin, im Gymnasium, habe ich angefangen, das eine Stück, irgendwie so ein Musical-Medley, so eine Stunde Konzert hatten wir da, das habe ich im Sopran gesungen damals noch. Und dann als im nächsten Schuljahr war es dann das Mozart-Requiem. Und das habe ich im Sopran begonnen und habe es im Bass, habe ich das Konzert gesungen. Und das ist wirklich ganz spannend, weil ich wirklich fast das ganze Mozart-Requiem mit allen Stimmen kenne. Aha. Du probst ja dann ein Jahr, ne? Du hast einmal oder zweimal die Woche hast du dann Chor, AG, mehr oder weniger, Proben. Und dann bin ich da wirklich innerhalb dieses Jahres vom Sopran.
Aber du konntest die ganze Zeit singen, du hast keine Phase gehabt, wo die Stimme nicht funktioniert.
Ich konnte die ganze Zeit singen, hat immer funktioniert. Witzigerweise, ja. Haben auch nicht alle, hatte ich Glück, warum auch immer, aber es ging, ja. Und dann im Kirchenchor bei uns habe ich natürlich immer auch weiter mitgesungen und das war dann im Bass. Bin ich dann natürlich dadurch, dass ich Klavier spielen konnte, bin ich dann dahin gerutscht, dass ich Orgel gespielt habe in den Proben dann. Und das ging dann so weit, dass ich dann irgendwann sogar die Messen gespielt habe in der Kirche.
Okay, aber genau. Dann konntest du nicht mehr gleichzeitig singen.
Natürlich, ich musste ja dann immer teilweise auch noch, wie man das so kennt, so vorsingen in der Messe. Und dann kam das Volk hinterher, das Volk unten, die Leute kamen dann dazu.
Mit einem Delay von 5 Sekunden.
Genau, das war aber ganz spannend.
Die träge Gemeinde
so
plus Delay, das ist so
von der Bibel so geprägt. In die Orgel Tutti gehauen und dann da.
Noch die Gedachten weg. Und
das war mein erstes Geld, was ich verdient hatte.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, genau.
Ah. Weißt du, dass meine Mutter auch im Chor gesungen hat und ich war zwar nicht so oft und so ständig da, weil es halt meine Mutter war, die dann ein-, zweimal die Woche bei der Probe war, aber sie hatte eben auch dann oft keinen Babysitter und mein Bruder und ich sind ganz oft durch damals das MUWI, das Musikwissenschaftliche Institut hier in Hamburg getobt, an der Moorweide, diese schöne alte Villa. Oder wenn die dann auf Konzerte zugesteuert haben, waren wir in der Musikhalle, in der jetzigen Leishalle.
Ah ja.
Und haben eben im Zuschauerraum rumgeturnt oder draußen oder irgendwie oben, da ist ein großes Studio drin, sind nach oben gegangen, haben uns da angeguckt, wie die Mikros darunter hängen und wie das gemischt wird und so. Und haben uns immer, mein Bruder und mich und ich haben uns immer darüber lustig gemacht, wie der Dirigent da seine Übungen macht. Wir haben immer gesagt, der macht wieder Gymnastik. Und wenn wir zu laut gelacht haben, dann hat er uns ermahnt. Also sehr witzig. Aber dieses Chorerleben, das macht ja was mit der Musikalität.
Glaube ich zumindest, ja. Also ich glaube schon, dass es was mit der Musikalität macht, weil du stehst ja immer in diesem Klangkörper drin. Und das fand ich halt auch immer so spannend. Was dann im Nachhinein, also als ich dann größer wurde, nochmal so erkannt habe, wenn ein Key Change, also ein Tonartwechsel in so einem Chorstück war, ne, was man den du technisch irgendwie gar nicht begreifen konntest, aber du hast irgendwann so ein Gefühl gekriegt, wie sich der nächste Akkord dann angefühlt hat.
Du hast dann das Gefühl intoniert sozusagen.
Genau, und du hast das Gefühl intoniert. Und das fand ich immer total spannend, dahin zu kommen, das zu erleben. Und dann war es irgendwann auch kein Problem mehr, diesen Tonartwechsel irgendwie zu vollziehen. Ja.
Ja. Und das hat was so Besonderes und so Schönes, dass man, glaube ich, so eine Sehnsucht danach entwickelt, das immer wieder zu erleben.
Ja, und es gab ganz viele Gänsehautmomente deswegen auch, ne? Oder ich bin ja zum Beispiel ein Fan, die habe ich jetzt neulich nochmal gesehen, ohne Werbung machen zu wollen. Gesualdo Six heißen die. Das ist eine A cappella-Gruppe, die nur Madrigale und Renaissance-Musik singt, die wahnsinnig toll sind irgendwie. Auf Instagram habe ich die gefunden. Und da geht mir jedes Mal das Herz auf. Und
sowas hörst du?
Das ist meine Musik.
Freiwillig? Oh, wie cool.
Ja, so, also die Zeit und noch bis Bach. Wenn mich jemand fragen würde, was ist dein Lieblingsmusikstück, würde ich immer wieder sagen, entweder Matthäus Passion oder H-Moll-Messe von Bach. Das ist so mein Oldtime-Favorite.
Scharf. Ja, ich bin natürlich mit solcher Musik auch groß geworden. Und ich habe auch durch den Stimmbruch hindurch, bei mir war es Mozart-Requiem, habe ich in zwei Versionen gesungen, und Carmina Burana.
Auch das, ja, toll.
In drei Versionen sogar, im Kinderchor,
ja,
als Sopran und später als Bariton. Sehr lustig, ne? So lernt man Stücke kennen.
Ja, es ist spannend.
Aber
ja,
dass wir diese Parallele haben, wusste ich nicht. Und es erklärt mir was. Ich habe immer, wie drücke ich es jetzt aus? Im Musical-Business ist es ja ein bisschen so, dass man immer guckt, so wie in der Wirtschaft auch, dass es sozusagen ständiges Wachstum gibt. Also das nächste Engagement sollte möglichst besser sein als das Engagement, was man gerade hatte. Eine Zeit lang zumindest, in dieser Zeit, wo man sozusagen seine Karriere formt.
Ja.
Und da geht es ja dann auch darum, dass man eben möglichst auch größere Rollen spielt, wenn man da Bock drauf hat, sich auf größere Rollen bewirbt. Und wenn man eben so wie wir angefangen hat mit Ensemble und Zweitbesetzung für eine der größeren Rollen, dann kommt einem irgendwann in den Kopf, wieso kann ich nicht mal gleich Erstbesetzung sein für eine der größeren Rollen? Und in diesem Prozess habe ich gemerkt, dass ich zwei Seelen in mir habe. Einmal den ehrgeizigen Ulrich, der denkt, jetzt muss das jetzt aber hier mal auch mal wahr werden, dass ich eine Erstbesetzung spiele, auch eine Premieren-Erstbesetzung. Und auf der anderen Seite den als Chorkind groß gewordenen Ulrich, der beides total liebt. Diese ja. Aufmerksamkeit, dieses mit in einer Gemeinschaft etwas zu formen, was ja Ensemblearbeit ist, und vorne auf der Bühne zu stehen und die Rampensau rauszulassen. Mhm. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch, ich merke das dann immer jetzt hinterher, es gibt ein paar Leute, die mir einfach als Sänger oder als Darsteller so sympathisch sind. Valerie Link zum Beispiel hat auch dazu gehört. Mhm. Die habe ich irgendwann mal in Phantom der Oper gesehen und habe gedacht, ja, ich liebe das, wie sie sich immer bewusst ist, wer hinter ihr steht. Wie sie, obwohl sie, wenn sie dran ist, volle Pulle gibt und die Rolle komplett ausfüllt und wunderschön singt und voll da ist und trotzdem niemals das Bewusstsein von dem Ensemble, was auch daran arbeitet, dass die Szene so groß und stark und besonders ist,
verliert. Und dich supportet natürlich.
Ja. Genau.
Ja.
Und das ist was ich bei dir eben auch gesehen habe. Ich habe dich jetzt nach langer Zeit mal wieder auf der Bühne gesehen in Herkules und ich fand es so schön, wie du den Hades ausgefüllt hast und wie du dir halt Ecken geschaffen hast, um diese Figur irgendwie sympathisch zu machen, obwohl er der Böse ist und zu erklären, warum der so ist, wie er ist und so weiter. Aber bei dir ist eben auch immer das Bewusstsein von jemandem, der viel Ensemble gespielt hat und der die ganze Bühne spielt und das ganze Ensemble mitspielt. Und das ist eine ganz besondere Qualität.
Ja, also was heißt Qualität? Weiß ich nicht genau, ob das jetzt so bewusst ist, aber es was ich ja gemerkt habe, wie du schon sagst, irgendwie nach sehr langer Zeit im Ensemble spielen und ab und zu mal nur eine große Rolle und dann irgendwann auch dahingehend, dass man von Anfang an eine Erstbesetzung von einer größeren Rolle ist, du bist als große Rolle auch oft einsam. Mhm. So, also du gehst einsam durchs Stück in vielen Rollen. Und das macht dann einfach nicht so einen Spaß. So ist es. Oh, und deswegen finde ich es immer ganz schön, wie gesagt, ob es bewusst oder unterbewusst ist, das mitzunehmen. Weil das alle auf der Bühne, das Ensemble, alles, das Licht, die Choreografie, die machen das Stück. Ja. Und wir arbeiten alle an einem Produkt, sage ich immer so doof. Es klingt so rational, ne? Dieses Produkt, was wir da auf der Bühne haben. Aber alle arbeiten daran und geben ihr Bestes, dass am Ende dieses Produkt, dieses Stück, was die Zuschauer sehen, dass das gut wird. Und es ist einfach eine Teamarbeit irgendwie so. Und das finde ich halt wahnsinnig wichtig. Und ja, wie gesagt, der andere Aspekt, alleine zu sein, macht einfach nicht so einen Spaß.
Nee, das ist ja auch eine Typfrage. Also du bist jemand, der seine Spielfreude eben auch ganz viel aus dem Kontakt und aus dem Spiel bezieht. Mhm. Und wir haben ja auch oft Leute erlebt als Cover, die im Grunde davon ausgehen, dass die Zweitbesetzung bitte mir dieselben Stichwörter und dieselbe Energie und dieselben Gelegenheiten zu glänzen gibt wie meine Erstbesetzung. Mhm. Und wo man da denkt, so schade, aber mach dich doch mal auf. Vielleicht entsteht zwischen uns was Neues und wir lassen uns aufeinander ein und wir spielen miteinander.
Ja, auch das ist ganz wichtig, die Kontaktaufnahme, was ich jetzt auch im jetzigen Stück, was ich spiele irgendwie, Glöckner, da ist ja auch der böse Frollo, ne, der ja auch viel alleine ist, aber es geht da um die Kontaktaufnahme, Augen, wie spielt und wir haben einen tollen Kollegen, der Dennis Riffel, ein junger Hund, wie ich ihn so ein bisschen nenne. Hallo Dennis, falls du es hörst, wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, vielleicht hörst du es dir an.
Ich muss ihn zwingen,
der ist so offen. Ich bin ja nie so hundertprozentig textsicher immer. Bei mir kommt immer irgendwas, oft was sehr Ähnliches, aber sinngemäß sehr Gutes raus. Und der Dennis, der nimmt das alles sofort auf. Auch der kleinste Versprecher, den nimmt er irgendwie auf. Es gibt so eine Stelle jetzt bei Glöckner, da verspreche ich mich ab und zu oder verhaspel ich mich so ein bisschen und der nimmt das sofort auf und mittlerweile muss ich da so lachen schon. Ich muss es wirklich unterdrücken.
Die Sau.
Egal, was passiert. Und das ist wirklich so, der ist offen, 108 oder 360 Grad offen ist der. So. Und das macht natürlich total Spaß, mit ihm zu spielen.
Cool. Ja.
Das macht dann Spaß, ne? Das ist, erfordert Mut. Mhm. Ich glaube, das ist das große Ding, dass es Mut erfordert, so offen zu sein, weil ja irgendwas passieren kann, womit man umgehen muss. Mhm. Und wenn du natürlich immer deinen eigenen Stiefel fährst, brauchst du nicht so viel Mut, weil du fährst immer das Gleiche. So.
Man muss auch ein Stück weit seine Eitelkeit loslassen, weil es dann kann dann eben sein, dass es Momente gibt, wo du nicht beherrschen kannst oder kontrollieren kannst, von welcher Seite du gerade am schönsten aussiehst oder so.
Also. Ja, und Eitelkeit ist sowieso irgendwas, was du über Bord werfen muss.
Schränkt ein, oder?
Ja, es ist Mut zur Hässlichkeit. Also Eitelkeit ist, schränkt dich so sehr ein auf negative Weise, dass du einfach nicht mehr du selbst sein kannst. Mhm. Und das macht dann noch weniger Spaß.
Das war auf für Dauer. Mich auch so ein besonderer Moment bei Mamma Mia, als ich das erste Mal Anproben für die Väterkostüme hatte. Und wir hatten diese schrecklichen neonfarbigen Finalkostüme an mit diesen Plateauschuhen. Und ich habe mir gedacht, wie geil, in dieser Show geht es nicht um Eitelkeit.
Nee. Das und wenn du die alleine siehst, denkst du, oh Gott. Ja. Und wenn du das aber im Zusammenhang siehst, alles, und dann
denkst
Leute,
du immer noch, oh Gott.
Denkst du immer noch, oh Gott. Aber die Leute rasten aus. Und die natürlich würden nicht ausrasten, wenn es natürlich anders wäre.
Es ist ja geil. Ja. Es ist halt 70er Jahre pur.
Und deswegen, und das muss man immer bedenken, dieses Gesamtkunstwerk, das Gesamtprodukt anzugucken. Ja, ja. Und das ist
es
für mich so wichtig. Es dreht
einen Schalter an.
Ja.
Und der zweite Moment der Eitelkeit, erinnerst du dich noch, die wir das erste Mal, die Albtraum-Szene, Anfang zweiter Akt,
ja, mit diesen herrlichen Badekostümen, Badehosen, Neongelb.
Verheerenden Kostümen, die von der einen Seite schwarz und von der anderen Seite weiß und dann eben mit neonorangenen und neongrünen Accessoires versehen sind.
Genau, Taucherbrillen und Badekappen, neongrün,
so eklig,
schwarz-weiß.
Selbst, und ich meine, Mamma Mia wird ja dann doch oft auch so besetzt, dass die Leute im Ensemble schon ansehnlich sind, wenn sie dann die Höhlen fallen lassen, was ja passiert im Stück. Aber in diesem Kostüm sehen alle scheiße aus.
Absolut. Ich und weiß, dann, die ganzen Frauen und Mädels irgendwie, ne, dass es keine Strumpfhosen gab.
Genau, warum keine Strumpfhosen? Und, aber das Besondere war
aber es sah super aus.
Das Besondere war ja, dass die Associate Choreographer, Nicola, und die Dance Captainin, wie hieß sie noch? Hieß die Emma? Nee, die hieß nicht Emma.
Ah.
Die sind beide dieser Probe an einem Montagmorgen beide in diesem hässlichen Kostüm gekommen, damit wir uns weniger scheiße fühlen.
Ja, das war toll.
Das fand ich so schön.
Ja, das war toll.
Ich habe mich wochenlang daran gefreut an diesem Moment. Und nachher
weil
als
es
Vater
so, ja,
hast
weil
du
es so langweilig weil, so weil es so eine große Sache war, ne, diese Kostüme.
Ja.
Und die haben gesagt, ja, komm, wir gehen jetzt auf die Probe und ziehen das Ding an.
Die hatten das halt selber erlebt. Die hatten selber diesen Moment. Ja. 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 Oh, das war so süß.
Ja, war toll.
Also echt ein tolles Team.
Ja, das war, finde ich, auch eine prägende Zeit. Also das war ja auch Anfang dieser Stage-Großproduktion, die da anfing. Und es war wirklich so ein Aufbruch, auch mit diesen Compilation-Shows, ne, irgendwie die erstes Mal in Deutsch und so.
Wir haben in der Speicherstadt geprobt. Wir haben in den Räumen der Stage Entertainment, wo dann später die Schule drin war.
Das war Baustelle.
Wir hatten zu Anfang kein richtiges Klo.
Mhm. Wir hatten nur einen Raum zur Verfügung. Alles
und
in
es war
Plan
oft
abgehängt.
Staubig.
Ja.
Und es waren schreckliche Bedingungen, aber es war total cool, weil es halt so ein historischer Ort war und so ein schöner Ort und so besonders. Und dann gab es ja noch immer diese Probenversion, wo dann die Elemente von Hand geschoben werden und alles muss man sich vorstellen und so. Mm, mm.
So und dann, ach ja, Mamma Mia.
Und dann haben sie aber gesagt, aber nachher ist dann auch noch die Bühne schräg. Gewöhnt stimmt, und nicht so sehr dran, stimmt, dass er die Doppelpirouette gut hinkriegt. Die Bühne ist stimmt, nachher schräg.
Stimmt. Das stimmt.
Verdammt im Miste.
Nein, das war echt eine prägende Zeit und war wirklich, wirklich toll. Also da erinnere ich mich nicht täglich, aber sehr oft daran, ja.
Ja.
Und tolle Leute irgendwie, wir hatten eine tolle durchmischte Cast mit älteren, jüngeren, Neulingen, ja, alten Hasen, das war wirklich toll.
Ja, auch zum Teil Leute auch dazugeholt, mir fällt sein Name gerade nicht ein, wir hatten einen Engländer dabei, der auch mit in dieser Subgroup damals gesungen hat.
Mhm.
Und der konnte gar keine Noten lesen. Der war vor allem ein total geiler Sänger und ein tierischer Tänzer, aber er konnte keine Noten lesen und hat eigentlich gar nicht reingepasst in ein Musical-Ensemble. Und die haben ihn aber besetzt, weil er eben in dem, was er konnte, so geil war.
Ja.
Dann war ein Jahr lang dabei, komme gerade nicht aus seinem Namen.
Aber das findet man ja öfter, dass Leute keine Noten lesen können im Musikbusiness, was aber...
Ja, funktioniert ja auch. Die lernen absolut. Halt anders, ne?
Genau, ja.
Ja. Ja, ja. Ist ja denkt man nur immer erstmal nicht.
Ja, genau, aus dem alten Denken heraus, man muss Noten lesen können, so war das witzigerweise. Ich hätte ja, um da wieder zurückzukommen, habe ja Klavier, nicht studiert, Blödsinn, also Klavierunterricht gehabt sehr lange und wollte irgendwann Saxophon lernen, damals in den 80ern oder ja, doch, cool späten 80ern, weil es cool war. Und aber mein Papa meinte damals, auch so ein etwas älteres Denken, wenn du Saxophon spielen willst, musst du zuerst Klarinette lernen.
Natürlich.
Und auf Klarinette hatte ich gar keinen Bock. Also habe ich auch kein Saxophon gelernt.
Okay.
So, also das ist wie heute, ne? Du musst Noten können, um irgendwie Musik machen zu können. Nein, das ist ja völliger Blödsinn. Stimmt ja gar nicht.
Ja, trotz Kopf.
Würden wir ja 90% aller Produzenten, die heute Musik machen, dürften keine Musik machen.
Ja, früher war alles anders, da musste man auch Noten lesen können.
Jawohl.
Ach, lustig. Du, sag mal, dein Vater war Chorleiter im Kirchenchor.
Mhm.
War der auch irgendwie Kantor oder so?
Also, nee, gar nicht.
Er kam von der musikalischen Seite, nicht von der christlichen.
Nee, es kam von der musikalischen Seite, also beides. Aha. Ich meine, wir sind alles Dorfleute, irgendwie da geht es ja alles ineinander über. Also,
du bist im Saarland groß geworden.
Ich bin im Saarland groß geworden, genau. Und da war natürlich,
was ja an sich schon mal ein Dorf ist.
So ist es.
Oh, alle Saarländer killen mich gerade.
Nein, schöne Grüße ans Saarland, ich liebe es. Ich komme sehr gerne immer wieder zurück. Fahre auch manchmal immer sehr gerne auch wieder. ich meine damals, oder was heißt damals, also immer noch so in der Dorfgemeinschaft ist die Kirche natürlich ein großer Bestandteil immer wieder. Ne? Also das ist es ist ja auch zu Zeiten des vor dem Weltkrieg, nach dem Weltkrieg waren ja das die einzigen Vereine, die es gab. Da gab es dann nochmal eine Theatervereinigung, sowas. Obwohl ich neulich mit meinen Eltern gesprochen habe, die sind ja über 90 beide, die haben gesagt, so kurz nach dem Weltkrieg hat der Kirchenchor halt das dörfliche Bild geprägt, also auch mit Kultur. Ne? Die haben Theateraufführungen gemacht, haben Sachen einstudiert, im dortigen Bürgerhaus haben die das aufgeführt und auch gesungen. Und der Kirchenchor war damals die Kultur damals, genau. Und natürlich gingen alle Leute in die Kirche damals, das war einfach so. Aber jetzt glaube ich weniger aus dem wahnsinnigen Glauben heraus, nur aus einer einfach weil es so war, ne? In den letzten Jahrzehnten.
Ja, es hat ja auch eine Dynamik, ne? So, also genau. Wenn jeder merkt, ob du jetzt beim Gottesdienst warst oder nicht, wenn es wahrgenommen wird. Wenn
auch das, genau, das stimmt, ja. Und wir waren halt in der Kirche involviert über den Kirchenchor. Ansonsten eigentlich nicht.
Okay.
Also wir gingen natürlich jeden Sonntag in die Kirche, wie das halt jeder so gemacht hat. Ich war auch kein Messdiener und auch keiner von
meinen... Das wollte ich jetzt fragen, warst du auch Messdiener? Nee,
gar nicht. Nein. War auch kein Messdiener und keiner meiner Geschwister war auch Messdiener und meine Eltern hatten damit relativ anderweitig wenig zu tun. Wir waren im Kirchenchor und mein Papa hat seit Generationen, war das so, ich glaube der Papa von meinem Papa, also mein Opa, den ich aber nicht mehr kannte, weil der gestorben ist, bevor ich geboren wurde.
Ja.
der war auch schon und ich glaube, sein Vater auch schon irgendwie Vorsitzender. Also das hatte eine lange Tradition,
Okay. Genau,
dass mein Papa da irgendwie Chorleiter war.
Also Leistenschneider ist saarländisch für Chorleiter.
So ein bisschen. Also zumindest mal aus dem Dorf,
wo ich herkomme.
Ja, schlechter Witz. Leistenschneider, genau. Die hatten, glaube ich, da in dem Dorf, wo ich herkomme, aus der Gemeinde Schmelz, Hüttersdorf, das war das Dorf, wo die Kirche war und wo der Kirchenchor war. Da waren unsere Familie war sehr groß, einfach. So ist es. Es gab noch ein paar andere größere Familien. So, und man findet immer wieder, der Name taucht immer wieder auf.
Eine Beobachtung, die ich gemacht habe in den verschiedenen Ensembles, in denen ich gespielt habe, war, dass Leute, die sich anständig verhalten, auch wenn es Stress gibt, entweder vom Land kommen, also in einer dörflichen Gemeinschaft groß geworden sind, oder aus einer großen Familie kommen.
Mhm.
Also die haben sozusagen als Kind gelernt, sich irgendwie sozial zu verhalten.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass man immer nett ist oder immer verständnisvoll, aber dass man, das ist sozusagen kein neues, wie kein neues Erlebnis ist, wenn da Stress ist und man ist trotzdem von anderen Leuten abhängig oder bewegt sich in einer Gemeinschaft.
Ja, das stimmt, aber das ist ja, was heißt ein Aber? Das ist ja relativ normal, ne? Wenn du irgendwann in einer größeren Gemeinschaft groß wirst, also sei es Familie oder Dorf oder sowas, bleibt ja nichts anderes übrig, als Kompromisse einzugehen und dich anzupassen. Auf der anderen Seite, manchmal ist man auch zu sehr angepasst. Also das habe ich bei mir gemerkt. Mhm, ja, du bist halt angepasst und sagst halt zu vielen Sachen ja oder versuchst nicht, deine Sachen durchzukriegen. Also da muss man glaube ich, im Laufe des Lebens, gerade auch in unserem Beruf,
den anderen Teil auch noch lernen.
Den anderen Teil auch noch lernen, genau. Ja. Aber das ist ja wie im Leben, ja, ist ja eh so im Leben.
Das ist immer schön, so Gemeinplätze auch.
Es gibt viel zu lernen im Leben. Er schneidet die mal raus.
Mal gucken. Was für mich sozusagen die Entdeckung daran ist, ist, dass ich früher immer gedacht habe, ich suche mir die Leute, mit denen ich in Kontakt bleibe, oder das sucht sich irgendwie aus nach irgendwelchen unbekannten Faktoren. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, ist es ganz einfach. Ich stehe auf Leute, die sich anständig verhalten, auch wenn es eng wird, weil ich den Anspruch an mich selber habe und weil ich weiß, wie wenig ich mich mag, wenn es mir nicht gelingt. Also das ist jetzt ein verborgenes Kompliment, ich mache das sehr unauffällig. Aber du bist unter anderem für mich eben jemand, der da immer wieder eine positive Anregung und eine Bestätigung ist.
Ja, das ist schön, dass du ein Kompliment gemacht hast. Das ist schön, dass es schön
ist. Ja, ich habe dich in Verlegenheit gebracht, indem ich dir ein Kompliment gemacht habe. Das wusste ich, dass das passiert.
Ja, das ist der Wahnsinn, ja.
Und was mir auch heute erst aufgefallen ist, wir hatten ja diese Chorproben für Mamma Mia zu Anfang im Sitzen und so weiter. Und auch da stellt sich für mich immer ganz schnell raus, mit wem ich kann und mit wem ich nicht kann. Also das Verhalten in Chorproben. Ich weiß, dass ich links hatte ich dich und rechts hatte ich Sigmar, glaube ich. Und es waren eben beides Leute, die Humor hatten, denen aber eine musikalische Genauigkeit wichtig ist, weil sie eben diese besondere Qualität von gutem Chorgesang kennen und die aber einfach auch geile, scheiß, schlechte Witze zwischendurch gemacht haben und wo man sozusagen auf eine unauffällige Art irgendwie Spaß haben konnte während der Proben, die ja zum Teil wirklich langatmig und langatmig sind.
Anstrengend waren, ja, absolut, ja, ja. Und dann hast du, ja, und es, die Sympathie, ja, ich meine, nicht umsonst, du hast irgendwie Leute, mit denen funktionierst du gleich oder irgendwie es ist diese gleiche Wellenlänge, die du hast. Aber ich glaube auch, dass manche Casts, was ich jetzt so rausfinde dann über die langen Jahre, in denen ich das jetzt schon mache, dass es immer Casts gibt, die im Allgemeinen sowas haben, also eine gewisse Schwingung haben, die toll ist. Und dann gibt's wiederum Casts, die es nicht haben, also wo es ein bisschen zerfällt dann immer. Und das wechselt sich nicht ab, das ist jetzt ist nicht immer so und so, aber das ist ein spannender Vorgang, den ich jetzt so die letzten Jahre immer wieder festgestellt habe.
Hast du da irgendwie eine Regelmäßigkeit drin erkennen können? Hat das was damit zu tun, wer das besetzt?
Witzigerweise, nee, eigentlich nicht. Also nicht, wer das besetzt. Es geht immer um eine Mischung, glaube ich, welche Leute drin sind, ob es jüngere, ältere, also es, um eine gesunde Mischung, also von der Altersstruktur her, und ob es jetzt, ja, wie du sagst, Leute sind, die sehr egoistisch sind und sehr egozentrisch sind und das machen, oder ob es Leute sind, die sehr viel Wert auf ein Zusammenlegen. Und das fand ich, und die Größe hat damit gar nichts zu tun, weil ich fand es bei Rocky total wahnsinnig toll, dass wir so eine tolle Cast hatten. Bei Knocking on Heaven's Door zum Beispiel, was ich in Fürth gemacht habe, war das eine ganz kleine Cast. Wir waren nur 13 Leute und wir haben uns immer abends nach der Vorstellung und auch nach den Proben wiedergefunden bei irgendeinem Spanier um die Ecke.
Die Hucke-Folge.
Alle Wirklich, also wenn mal einer nicht da war, war das schon so, oh, wo ist die oder wo ist der? Oh, aber das hatte irgendeinen Grund, weil jemand irgendwie nochmal telefonieren musste mit seiner Frau, Freundin, was auch immer, Sohn. aber eigentlich haben wir immer alles zusammen gemacht und das war wirklich ganz spannend, ohne dass es einen Druck hatte.
Ja.
Und das war damals bei Mama Mia, fand ich das auch so, dass es irgendwie eine ganz tolle Truppe war, was wir damals schon gesagt hatten. Vielleicht auch, weil es so in den Anfängen steckte und weil alle so eine Goldgräber-Mentalität hatten.
Ich glaube, es hat verschiedene Faktoren. Das eine ist, manchmal kommt es aus der Gruppe heraus. Manchmal ist es auch der Ort. Also in Duisburg zum Beispiel, die 2 Jahre, die ich in Duisburg Les Miserables gespielt habe, da lag es auch ganz viel daran, dass es gab nur die Theaterkantine. Es gab nach der Show nichts anderes, wo man sich treffen konnte. Man musste Man musste mit allen Abteilungen oder man hatte die Gelegenheit, man hat alle Abteilungen abends nach der Show noch getroffen und hat irgendwie sozusagen aus dieser Gemeinschaft heraus was aufgebaut. Das war auch sehr gut. Und dann ist es aber auch wie so oft eine Frage des Leading Teams, weil zum Beispiel Paul Garrigan, der Mamma Mia aufgebaut hat, der war, bevor er Associate Director für Mamma Mia wurde, selber mindestens 1 Jahr lang künstlerisch Verantwortlicher für eine große Musicalproduktion. Das heißt, der weiß, wie wichtig das ist, dass das Ensemble, was man besetzt, auch nach der Premiere noch miteinander funktioniert und bei einer Long-Running-Show tatsächlich mindestens ein ganzes Jahr. Und in der Zeit, wo ich als Reader dann für die Stage unterwegs war, habe ich eben auch 2 Produktionen unterstützen dürfen, wo Paul Regisseur war. Und der hat zum Teil bei Leuten, die er in der Audition wirklich geil oder beeindruckend fand, zum Teil eben die Reader gefragt, kennt ihr die aus irgendwelchen Produktionen, verhalten die sich im Ensemble auch anständig? Weil er eben wusste, dass das so wichtig ist. Der hat einen 7. Sinn dafür entwickelt, war sich dessen bewusst und hat daraus einfach ein Ensemble gebaut, was diesem Maßstab irgendwie entspricht.
Und meinst du denn, dass ein Regisseur das bewusst macht?
Also bei ihm weiß ich, dass er es bewusst gemacht hat oder dass er es bewusst versucht hat. Das funktioniert ja auch nicht immer. Aber er hatte eben einen Sinn dafür und er wusste, dass es einer der Faktoren ist, die ihm wichtig sind. Ihm war es nicht nur wichtig, gute, glänzende Leute zu besetzen, sondern Leute, die sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne kollegial sind.
Ja, was sehr viel ausmacht, ne? Also wie ich finde, auch Leute zu besetzen, auch wenn sie nicht das 100%ig genau das abliefern, was vielleicht notwendig ist, vielleicht nur zu 95%, aber die anderen Skills, die sie besitzen, deutlich besser sind oder schöner sind, so jemanden ins Ensemble zu holen. Ja,
und dann passiert ja auch was. Also Leute entwickeln sich ja auch weiter in einer Umgebung, wo man nicht das Gefühl hat, man ist die ganze Zeit auf der Abschussliste.
Ja, und das gab es jetzt, die Erfahrung habe ich jetzt bei Hercules zum Beispiel gemacht, dass darauf überhaupt kein Wert gelegt wurde. Ne? Also es war, da waren alle für sich, auch das ganze Leading-Team war für sich, jeder Einzelne für sich, mehr oder weniger. Es fand nicht viel Kommunikation statt.
Das war jetzt das auch eine Welturaufführung in der Form, oder?
Das war eine Welturaufführung, ja.
Weil das ist zum Beispiel auch eine von den, ich weiß nicht, ob es eine Regel ist, aber eine von den Beobachtungen, die ich gemacht habe, dass bei Premieren oder bei Uraufführungen und besonders bei Welturaufführungen nochmal wieder ein anderer Druck herrscht und dass aber auch nochmal wieder tatsächlich anderer Wert darauf gelegt wird, dass die Leute, die diese Show repräsentieren müssen, nach außen also mehr Erfahrung haben mit dieser Art von Repräsentieren. Also vielleicht mehr Follower auf Instagram haben, mehr Interviews gegeben haben in ihrem Leben, mehr Pressekonferenzen gegeben haben und so weiter. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass du für eine Welturaufführung, Premiere, Riesenrolle besetzt wurdest, weil du diese andere Fähigkeit eben auch hast.
Ja, genau, das mag sein. Im Nachhinein, wie gesagt, für mich war es auch wieder eine Erfahrung, nicht unbedingt nur eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Und vielleicht lag es auch daran, dass es gar nicht so was für mich war. Und diese Erfahrung habe ich jetzt gerade gemacht. Es hat zwar irgendwann im Laufe der Zeit Spaß gemacht, aber am Anfang nicht, weil ich diesen diesen Druck als sehr hoch empfunden habe. Mhm. Ich hab dem zwar standhalten können, aber es hat für mich irgendwie den ganzen Spaß genommen, den dieser Job natürlich auch haben muss. Mhm. Und habe für mich gemerkt, dass das ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil ist, um gut zu sein. Also das.
Warum muss dieser Job Spaß bringen? Wir kriegen ja Geld dafür.
Ja, wir kriegen Geld dafür, aber ich glaube, ein Job, egal ob es Reinigungskraft ist oder was auch immer, muss einen in irgendeiner Form Spaß machen, damit man sich nicht aufreibt.
Ich glaube, dass es bei uns noch viel mehr so ist.
Das war jetzt sehr kurz, sehr, ja, total. Also, was meinst du oder was denkst du?
Naja, ich habe in der Mamma Mia Zeit, wir haben halt damals dieses echt große Privileg gehabt, obwohl wir Familie hatten, ein gutes Theaterengagement zu haben, was gut bezahlt war, was uns nicht fertig gemacht hat und in dem Rahmen wahnsinnig viele Leute glücklich zu machen. Das war einfach krass. Und ich habe dann irgendwie gesehen, ich habe ja vorher auch viele andere Sachen gemacht und danach auch viele andere Sachen gemacht, wo ich zum Teil wesentlich mehr geleistet habe sozusagen, aber wesentlich weniger Geld dafür bekommen habe. Und ich habe ja auch ganz andere Jobs gemacht. Ich bin ja auch Taxi gefahren, ich habe in Kneipen gearbeitet, ich habe Pfannkuchen gebacken, ich habe in Schulkantinen gearbeitet, ich habe alles Mögliche gemacht, immer wieder zwischendurch. Und habe dann natürlich auch immer wieder gerechnet, warum wird man denn für so einen Musical-Job, wo man zwar einen 40-Stunden-Vertrag hat, aber in Wirklichkeit, wenn die Show erstmal läuft, ja keine 40 Stunden arbeitet, so gut bezahlt. Da muss ja irgendeine Berechtigung auch drin stecken. Und was ich dann gemerkt habe, ist ein Faktor, ist die Energie, die du auf der Bühne bringen musst, damit die Show funktioniert und damit die Leute zufrieden rausgehen, ist auf einem ganz anderen Niveau als die Energie, die du bringen musst, wenn du zum Beispiel am Computer sitzt und Excel-Tabellen schreibst oder wenn du bei Aldi hinter der Kasse sitzt oder so. Und das ist gar keine Wertung, sondern es ist, ehrlich gesagt, wenn man eine große Rolle in einem Musical spielt, und du hast Kinder, dann wachst du morgens auf und denkst, kann ich diese Energie heute Abend aufbringen?
Ja, total. Aber
der ganze Tag ist davon bestimmt, dass du abends brillant sein kannst, wie Perrin Allen sagen würde.
Be brilliant.
Dass du den Leuten wirklich was gibst und dass du denen mehr gibst, als sie erwartet haben. Und dass du eben über den Rahmen dieser Show hinaus etwas ausstrahlst, womit du deren Leben für Wochen zum Teil aufladen kannst. Das ist ein Knochenjob, der aber nur funktioniert, wenn er einen Heiden Spaß bringt.
Genau, und du hast eine Riesenverantwortung, aber wie sind wir eigentlich zu dem Job gekommen? Also es ist ja aus irgendeinem Grund, weil uns Singen Spaß macht, weil uns Schauspielerei Spaß macht, weil uns Tanzen Spaß macht. Also ich bin jetzt weniger übers Tanzen gekommen. Du wahrscheinlich auch nicht, ohne dir zu nahe treten.
Du tanzt viel besser, als du immer behauptest.
Ich tanze wahnsinnig gut. Ja. Nee, aber ich bin ja auch über Singen und über die Schauspielerei. Das ist so, das macht Spaß. So. Und deswegen bin ich ja dahin gekommen zu dem Beruf, den ich mache. Und jetzt frage ich mich dann manchmal in Produktionen, wo bleibt der Spaß, den ich damals hatte, weswegen ich mir diesen Beruf ausgesucht habe, den möchte ich wieder reproduzieren. Also ich möchte diesen Spaß, weswegen ich es mache, weswegen es nicht mehr mein Hobby ist, sondern mein Beruf. Und ich verbringe damit sehr viele Stunden am Tag, in der Woche, im Jahr, damit das zu perfektionieren, aufrechtzuerhalten, wie auch immer, auch wenn man krank ist, die Energie hochzuhalten. Diesen Spaß, wenn der verloren ginge an dem, was ich tue, wenn der nicht mehr da wäre, könnte ich diesen Job nicht mehr machen.
Und es ist ja nicht so, dass wir nicht Tage oder sogar Phasen kennen würden, in denen uns das keinen Spaß macht. Und dann ist es, finde ich, die Hölle.
Dann ist es die Hölle und dann wiederum muss das Handwerk greifen, ne? Also was wir gelernt haben.
Ja, da muss das tragen, was man halt, ja, genau.
Genau, dass man das abrufen kann, dass du das abrufen kannst, wie ich das immer so nenne, das Handwerk, ne? Also diese, ich kann es abrufen, auch wenn es mir nicht so gut geht, auch wenn ich nicht so viel Spaß habe, wenn es Privatprobleme gibt oder wie auch immer oder gesundheitlich, kann ich das trotzdem abrufen und die Zeit überbrücken, in der es dann gerade nicht so viel Spaß macht. Mhm. Wie es aber in anderen Jobs auch so ist. Also viele Leute, denen macht es Spaß, vom Computer zu sitzen und Excel-Tabellen zu machen? Fragezeichen. Nein, vielleicht schon, mit Sicherheit. Ja.
Doch, da steckt schon auf. Natürlich, ich kenne jemanden, eine gute Freundin von mir, die sagt, jede Tabelle, jede Liste, die ich mache, ist erfüllt von dem Bewusstsein, dass da Menschen dahinter stecken und dass es für Menschen einen Ausschlag gibt, eine Veränderung macht.
Super. Und wenn man daraus die Energie gewinnt, auch irgendwie das zu tun, perfekt. Ja. Ist doch, ja. Und das und irgendwas braucht es ja. Also irgendwas braucht es ja, um damit du deine Arbeit gut machen kannst.
Ja,
oder,
ne, ja, aber es kommt bei uns auch ein Faktor hinzu, finde ich. Wenn man mit Regisseuren arbeitet, unter Regisseurinnen, und man hört die Phrase, ich glaub dir das nicht, das ist immer Kacke. Mhm. Und das hört man aber oft. Und man hat diesen Maßstab schon in der Schauspielschule eingepflanzt bekommen. Spielst du die Rolle jetzt oder bist du die Rolle? Glaubst du dir selber, was du da machst? Mhm. Und auf der Bühne zu stehen und selber sein ärgster Kritiker zu sein und zu wissen, dass das, was man da gerade behauptet für 1500, 2000 Leute, dass du dir das selber nicht abnimmst, das ist auf eine Art unbefriedigend, auf eine ganz andere Art unbefriedigend, als wenn du Freitagabend an der Kasse sitzt bei irgendeinem Supermarkt oder wenn man wie ich irgendwie in der Schulkantine den fünften Tag hintereinander irgendwie nur schlecht gelaunte Schüler hat und du musst aber trotzdem denen was zu essen geben und versuchen freundlich zu sein. Es ist nochmal wieder eine ganz andere Qual.
Ja, es ist eine öffentlichere Qual, ne? Also die Qual wird öffentlich zur Schau gestellt, die du hast. Aber letzten Endes
ist ja auch innerlich die Qual, das meine ich ja. Es ist nicht nur das, sondern es ist ja wirklich.
Nee, das stimmt. Aber letzten Endes willst du natürlich irgendwem, egal wem, ob es einem Schüler ist oder dem Menschen, der irgendwie was aufs Band legt und irgendwie eine Rolle Klopapier kauft, willst du dem ja was Gutes tun eigentlich, ne?
Im besten Fall, ja.
Im besten Falle, ja. Und wenn du den Schülern ein Lächeln aus dem Gesicht zauberst, weil die vielleicht einen schlechten Tag hatten oder schlecht gelaunt sind oder pubertär sind und du gibst ihnen irgendwie was Schönes zusammen. Zu essen oder du gibst ihnen was Schönes zu essen auf dem Teller, ist auch schön. Na, keine Ahnung, der Vergleich hinkt natürlich total, ne? Also, ja, aber wie gesagt, es hat ja irgendeinen Grund, weswegen wir diesen Job machen und der kam irgendwo her, weil wir einen Teilbereich Singen, Tanzen, Schauspiel gerne gemacht haben und jetzt ist es die Frage, wie können wir diesen Job, den wir täglich machen, nicht nur als Hobby wie früher und auch immer abrufen müssen, als Hobby früher, beim Hobby früher konnte man sagen, ich habe jetzt mal keine Lust zur Chorprobe zu gehen oder was auch immer oder das Lied zu singen, das kannst du heute nicht mehr. Mhm. Wie können wir dahin kommen, dass es trotzdem immer noch Spaß macht. Und das ist für mich das Wichtigste. Und wenn es nicht so ist, dann quäle ich mich dadurch. Mhm. Und solche Produktionen gab es auch schon, wo ich mich so ein bisschen durchgequält habe. Ja. Und das ist für mich die oberste Prämisse. Wie komme ich dahin, dass es mir Spaß macht? Oder zum Beispiel, wenn ich ein Engagement habe, überlege ich immer, wo ist das Engagement, was ist es für ein Stück und wie viel Geld kriege ich? Das sind so drei, kann ich davon leben, ne? Das sind so drei Säulen, die ich habe. Und wenn zwei davon stimmen, dann denke ich immer, das kann ich das Engagement angeben, so grob Säulen. Und wenn zwei davon aber nicht stimmen, dann kann ich für mich immer schon sagen, ich muss absagen. So.
Okay, ja, und guter Maßstab.
Das ist irgendwie ganz spannend. Das habe ich so seit ein paar Jahren und fahre damit eigentlich ganz gut.
Cool.
Ja.
Was ich noch nicht weiß, ist, wie oder wann du eigentlich dazu gekommen bist, nach Berlin zu gehen und dich zu bewerben an der Ernst Busch?
An der HDK damals, UDK mittlerweile, genau. Ernst war ja die Musicalschule. Ernst Busch ist ja die Schauspielschule in Berlin.
Ah, genau. Muss ich rausschneiden, ne? Schon wieder was rausschneiden. Es wird total peinlich, die ganze Folge wird irgendwie
stell
so aus
die Frage nochmal.
Genau, wir fangen mal von vorne an.
Stell die Frage einfach nochmal.
Nee, sag mal.
Ach,
ich will authentisch sein.
Also wie so oft in meinem Leben, ich bin ja auch ein bisschen fauler Hund leider und war damals in der Schultheatergruppe. In diese Schultheatergruppe, ich war zuerst im Kammerchor und im Schulchor bei uns in der Schule und dann bin ich wegen eines Mädels, bin ich in die Schultheatergruppe gegangen.
Nein,
damals.
Detlef, ja, niedere Beweggründe.
Ich weiß.
Die hohe Kunst.
Ja, und dadurch bin ich da, also wie gesagt, ich komme ja aus dem Chorgesang, nur vom Gesang, ne, und bin dann da in die Theatergruppe. Und da ist aber leider nichts draus geworden.
Aus der Theatergruppe oder aus dem Mädel?
Aus dem Mädel. Und ich bin trotzdem in dieser Theatergruppe geblieben, weil es natürlich irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Das Mädel auch. Also wir haben lange Theater miteinander gespielt. Und bin in dieser Theatergruppe geblieben. Und ich weiß, wir haben damals West Side Story gemacht irgendwie. Wir haben 2 Jahre geprobt für West Side Story. Unser Musiklehrer damals hat ein völlig neues Arrangement geschrieben mit allen Instrumenten, die es halt so in der Schule gab, von Schülern. Das war wirklich toll. Und wir haben da 2 Jahre lang dran geprobt und es war natürlich ein Wahnsinnserfolg. Also wir hatten die Roller, waren damals irgendwie ausgebucht. Und dann haben wir nur noch so Musical-Liederabende gemacht in den folgenden 3-4 Jahren, in denen ich noch an der Schule war.
So bist du da reingerutscht.
So bin ich da reingerutscht, ja. Und dann hieß es nach dem Abitur oder während des Abiturs so, was passiert jetzt? Also was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt mit meinen Freunden aus der Schule nach Saarbrücken und studiere BWL oder Jura, wie so viele das gemacht haben?
Weil sichere ich halt, Bank?
Ja, auch so, ja, mache ich einfach, da muss ich nicht weg und keine Ahnung was. Und meine damalige Freundin hat gesagt, Mensch, bewirb dich doch mal an diesen Musical-Schulen. So, damals gab es halt nur Berlin, Essen, München, Leipzig damals noch. Als Hannover. Hochschule gab es damals noch nicht. Musical. Nee, es gab wirklich nur diese 4, also die es heute auch noch gibt, außer Leipzig.
Die staatlichen.
Die staatlichen und dann noch, es gab die State School in Hamburg.
Ja.
So, und da habe ich mich beworben.
Willst du Stage School nochmal sagen?
Stage School. Die Stage School in Hamburg. Die Stage School in Hamburg gab es damals. Soll ich es nochmal sagen?
Willst du's? Ja, unbedingt. Nein, danke.
Genau, und da habe ich mich beworben und die erste Schule, zu der ich gefahren bin, war halt Berlin, HDK damals noch, Hochschule der Künste. Und da bin ich halt gleich genommen worden. Also ich kam dadurch, durch Zufall kam ich daran, habe witzigerweise damals bei der Aufnahmeprüfung mir noch einen Arm ausgekugelt, was damals sehr oft passiert ist, weil ich schon vorher eine Luxation hatte. Und während der Aufnahmeprüfung, als ich getanzt habe, ist mir der Arm rausgeflogen.
Nein.
Und habe dann jemanden gebeten von der Jury, also von den Dozenten, die da waren, mir zu helfen, den Arm wieder einzukugeln. Und ich glaube, das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass ich da genommen wurde.
Die Armen.
Die haben gesagt, boah, das ist ein harter Hund, ey, der ist cool, den nehmen wir.
Oh, wie krass.
Ja, ist wirklich lustig. Da haben, im Nachhinein haben dann auch viele gesagt, das war irgendwie beeindruckend, obwohl es halt, ja, es war damals so. Also der ist wirklich ganz oft rausgeflogen und ich konnte ihn selber wieder reinpacken.
Denkt man immer sofort irgendwie an, wie es Miami Vice und diese ganzen.
Nee, wie hieß die nochmal? Lethal Weapon, glaube ich, war das doch. Ne?
Genau, da schmeißt er sich immer gegen einen Türrahmen und um den Schulter wieder rein.
Genau. Und so war das auch und das war irgendwie ganz cool. Und es war wirklich die erste Schule, die ich gemacht habe und dadurch bin ich da reingerutscht. Es ist einfach so. Ich bin da irgendwie reingerutscht,
das ist obwohl
ich
gar nicht so wirklich wollte. Du behauptest, du wärst dann nur aufgenommen worden, weil du dir die Schulter ausgekugelt. Was bist du bloß für ein Tiefstapler?
Also so schlimm ist es nicht. Also irgendwas haben sie schon in mir gesehen, dann denke ich mal. Ja, und das war dann völlig okay. Und ich hab einen Song gesungen, das weiß ich noch, von Georg Kreisler war das. Das Mädchen mit den 3 blauen Augen habe ich gesungen. Genau, damals noch auf Audiokassette in den Kassettenrekorder eingelegt mit Playbacks, so mir der gesungen.
Nein.
Und das hat sie, glaube ich, auch überzeugt. Also die 2 Dinge, glaube ich, waren es, so wo ich so ein bisschen aus mir rausgegangen bin
die
und wo sie wahrscheinlich mich erkannt haben als Persönlichkeit.
Ach, wie cool.
Also beim Tanzen lag es bestimmt nicht, würde ich mal sagen. Ja, und dadurch wurde ich aufgenommen, damals im Jahrgang 95.
Verstehe.
Ich glaube, es war der 3. oder 4. damals.
Das heißt, es ist nicht so, dass du mit 12 Jahren schon wusstest, ich will zum Musical.
Nee.
Nee, das hätte mich jetzt auch erstaunt.
Nee.
Und dann kam halt eins zum anderen, ne?
Dann kam eins zum anderen, ja.
Was war dein erstes Engagement nach der Hochschule?
Das war auch sehr spannend. Ich habe damals den Wettbewerb mitgemacht, diesen Musical.
Bundeswettbewerb,
genau. Gesang und habe da auch einen Preis gewonnen irgendwie. Ich glaube, der letzte, der mit Preisgeld dotiert war, glaube ich, 7. oder 8. Platz. Aber macht ja nichts. War ja nicht so gut vorbereitet auch. Nein. Und dann habe ich ein Engagement gekriegt und zwar ein 2-Personen-Stück war das mit einer Schauspielerin in Nordhausen. In Nordhausen, stimmt gar nicht, ich lüge. Das war in Sondershausen, eine Stadt neben Nordhausen, aber es gehörte zum Nordhausener Theater. Genau, und da gibt es ein Sommerfestival, gibt es immer noch. Und da habe ich in zwei Personenstück mit einer Schauspielerin aus Nordhausen gespielt. Und das war mein erstes offizielles Engagement, was ich
Welches Jahr war das?
1997. Da war ich im dritten Jahr, genau, im dritten Studienjahr. Und die haben das hinterher, weil es eine Nordhausener Produktion war, in das Theater Nordhausen aufgenommen für die kleine Bühne. Oben so, es gab so eine Studiobühne oben unterm Dach. Und dann kam mein großes Engagement, das erste war eigentlich im Theater des Westens damals, 30, 60, 90 hieß das.
Da warst du dabei? 30,
60, 90 durchgehend geöffnet. Hat damals noch Helmut Baumann inszeniert, der auch gleichzeitig noch Intendant war, ja.
Genau. Ach, wie lustig. Da warst du dabei, weil das habe ich nämlich gesehen.
Ja, das hast du gesehen?
Ja. Ich war zweimal am TDW in der Zeit, da ging es um irgendwelche Besetzungen auch und ich habe mir zwei Vorstellungen angeguckt, für was. Das hat dann aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, aber dann werde ich dich da schon auf der Bühne gesehen haben.
Kann sein, komisch. Ja.
Witzig.
Genau, das war so eine Western Story.
Ulf Dietrich war da doch mit. Hat der die Inszenierung gemacht?
Nee, Baumann hat die Inszenierung gemacht. Aber die beiden waren ja mehr oder weniger.
Die waren ein Team.
Ein Team, ja.
Ulf hat die Choreografien gemacht und so, ne?
Nee, das hat Melissa King damals sogar gemacht.
Ach, guck.
Ja. Und das war wirklich super spannend, weil wir damals auch zwei Stunt. Es ging ja um ganz viele Kampfchoreografien da auch. Mhm. Also es hatte so ein bisschen West Side Story Charakter. Mhm. Es ging nur um eine Gang, die einen schwarzen Mitbürger irgendwie da immer raus komplimentieren wollten irgendwie. So. Und ich war der Anführer. Genau. Ja, absolut. Und ich war der Anführer. Und wir hatten zwei Stunt Choreografen und Menschen. Und wir hatten 6-7 Wochen lang Stunt Training. Und das fand ich wirklich
cool.
Ganz cool. Ja. Jeden Tag hatten wir da so Stunt-Training, also wie man fällt, wie man mit Messern, mit Chakos umgeht und solche Sachen. Das war wirklich ganz klasse, ja. Alistair Mazzotti hieß der. Doch, Alistair Mazzotti war der Haupttrainer und den anderen erinnere ich jetzt gerade nicht mehr. Also ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber Alistair Mazzotti ist immer noch im Stunt-Bereich tätig.
Cool.
Ja.
Cool. Ich erinnere mich, wir hatten... Während meiner Ausbildung habe ich in Lübeck West Side Story zum ersten Mal gespielt und da hatten wir einen Regisseur, der hieß Reese Martin, der war auch Choreograf und der kam aber auch so ein bisschen aus der Kampfsportecke und der hat auch richtig coole Sachen mit uns gemacht für den
Reese für Martin, ich liebe Reese Martin, der war Dozent bei uns in der UDK.
Du kennst den, siehst du, ich hatte irgendwie dachte ich, der hätte was mit Berlin zu tun, deshalb,
Der war Dozent bei uns, ja. Der war, ich mochte ihn sehr. Viele mochten ihn nicht so, weil er irgendwie nicht so ein Zählfreak war. Also der hat immer sehr gefühlt, was er getanzt hat, aber er konnte irgendwie nicht so ganz genau sein mit Zählzeiten, was mir entgegenkam eigentlich.
Das gibt's ja schon zwei, drei Mal in dem Job, ja.
Genau, das gibt's zwei, drei Mal. Aber ich mochte ihn immer sehr.
Das ist ja heiß. Also Melissa King und Reese Martin, es gibt doch ganz schön viele, obwohl wir nur eine Produktion in unserem Leben bisher zusammengespielt haben. Haben wir ganz schön viele Parallelen.
Ja, das war damals, was heißt damals, ist ja doof, also alte Herren sprechen von alten Zeiten. Damals war das ja noch nicht so groß, also die Szene war noch nicht so groß.
Da gab es ja nur ein paar gute Leute und die wollten halt unbedingt mit uns arbeiten.
Ganz genau.
Ich will gerne einen Schlenker noch machen. Es gab ja eine ganze Zeit, wo ich mich schon von den Long-Running-Shows ein bisschen zurückgezogen hatte und du aber noch voll dabei warst. So habe ich dich also zum Beispiel gesehen in Rocky. Mhm. Und ich habe die Show, glaube ich, zweimal gesehen. Einmal mit dir, einmal mit Drew. Mhm. Und das erste Mal habe ich sie mit dir gesehen und habe die erste Viertelstunde immer gedacht, so, wo ist denn jetzt der Detlef? Du warst so verwandelt, dass ich dich nicht erkannt habe, obwohl wir 5 Jahre zusammen auf der Bühne gestanden haben. Und ich fand.
Das war die Perücke. Das war nur die Perücke.
Natürlich, wieder so ein Detlef. Ich bin ein großer Fan von dir. Das darf ich sagen.
Du bist süß.
Und du musst es aushalten, du darfst ein bisschen abwiegeln, aber du musst keine Lügen erfinden. Mhm. Und ich bin unter anderem eben deshalb ein Fan von dir, weil du so tief verwurzelt bist in deinem Anstand und gleichzeitig auf der Bühne einfach so eine coole Sau bist, dass ich immer zwischen tief empfundener Mitgefühlsfreude und tief empfundenem Neid hin und her schwanke.
Jetzt läuft es hier gerade den Schrank runter. Warte mal, ich muss kurz einen Eimer unterstellen.
So, und dann war das zweite Erlebnis war dann, und da habe ich mich echt ein bisschen geärgert, weil die mich dann überhaupt nicht besetzt haben, leider für die Show. Das war Wunder von Bern. Da war ich auch im Finale. Und das war aber so, dass ich in der Zeit gesagt habe, ich möchte jetzt nur noch für Rollen kommen zu Auditions. Mhm. Ich komme nicht mehr für Ensemble mit Cover. Und habe das dann auch durchgezogen, als sie mir die Erstbesetzung nicht angeboten haben. Mhm. Aber es war natürlich blöd von mir, da wäre ich natürlich gern dabei gewesen bei der Show.
Das war eine tolle Show und du hättest doch super reingepasst. Irgendwie, so war das denn damals? Aber die hatten irgendwie, war das zweites Jahr oder erstes Jahr schon gleich?
Erstes Jahr.
Erstes Jahr,
Ja.
Ja, du, naja, keine Ahnung.
Ich glaube, ich war das irgendwie. Ja. Manchmal ist man ja auch nicht so gut. Manchmal ist man einfach nicht so gut auf in Auditions. Und das war aber auch schon die Zeit, und das muss ich echt sagen, irgendwann habe ich halt erkannt, dass mir der Drive für die großen Auditions fehlt. Mhm. Ich habe ja sogar 2 Jahre gehabt, wo ich gar nicht auf der Bühne gestanden habe, weil irgendwie dieser Antrieb und dieses Extra-Quäntchen zu einer Audition zu gehen, gut zu sein, ein guter Typ zu sein, da reinzupassen, das Handwerkszeug zu haben und auszustrahlen, ich habe solchen Bock, mit euch zu arbeiten. Mhm. Dieses letzte Fünftel habe ich in der Zeit einfach nicht gehabt. Mhm. Und irgendwann habe ich es erkannt, dass mir tatsächlich, und es war gar nicht, dass mir die Spielfreude vergangen war, sondern irgendwie fehlte mir dieser Faktor. Und ich kann es bis heute nicht sagen, woran das lag. Und ich freue mich, dass ich irgendwie die Kurve dann doch nochmal gekriegt habe und irgendwie wieder auf die Bühne gekommen bin und immer noch Freude habe, wenn es gut läuft. Aber eben nicht mehr ich habe nicht mehr diesen Antrieb, unbedingt die nächste Show klar machen zu wollen.
Das kann ich gut nachvollziehen, das verstehe ich. Ging mir witzigerweise bei der letzten Audition so, wo ich da war und ich dann das Feedback bekommen habe, dass das Team nichts mit mir anfangen konnte, lustigerweise. Weil ich es, glaube ich, auch zu sehr wollte. Mhm. Ich war gut vorbereitet und wollte das wahnsinnig gerne, aber war dadurch so gefühlt, also während der Audition hatte ich das auch das Gefühl, wie hinter so einer Wand, ich kam nicht durch. Also ich hab nicht zugelassen, dass die zu mir durchdringen konnten und bin auch nicht zu denen durchgedrungen, so richtig. Mhm. Und das hat sich dann gedeckt mit dem Feedback, das ich gekriegt habe.
Scheiße.
Was ganz spannend ist. Ja, es ist nicht scheiße, es ist auch wieder eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Sag ich auch mal, jeder Produktion und jeder Audition machst du eigentlich, egal wie lange du schon im Business bist, im Geschäft bist, irgendwie eine neue Erfahrung. Mhm. Und das ist auch wieder spannend zu sehen, dass es dann doch nicht darum geht, irgendwie perfekt zu sein in so einer Audition, sondern dass es doch darum geht, dann auf diesem Niveau oder in dieser letzten Runde dann, in diesen Finals, wo es nicht mehr darum geht, ist der gut oder schlecht oder wie auch immer, wie man das bewerten mag, sondern nur darum geht, was ist das für ein Typ?
Ja, passt das
und
zusammen?
Habe ich Bock, mit dem zu arbeiten oder nicht? Komme ich an den ran? Komme ich an die ran? Irgendwie bin ich durchlässig? Das ist auch wichtig und ja, hat wieder was mit Mut zu tun, sowieso der ganze
Jetzt
Job.
Jetzt erklär du mir mal ganz kurz bitte, was Durchlässigkeit ist.
Aufzunehmen und abzugeben. Also was wir vorhin hatten, das Thema, wenn du deinen Stiefel durchziehst, ohne dass du links und rechts guckst, bist du für mich nicht durchlässig. Und eine Durchlässigkeit, also dass du irgendwas aufnimmst, was auf der Bühne passiert oder was in deinem Leben passiert, erfordert Mut und Mut zum Fehler machen, Mut zur Hässlichkeit, das bedeutet Durchlässigkeit. So
okay,
für mich. Ja,
cool.
Also das ist so, das, was in dich reingeht, was du aufnehmen kannst und was du wieder zurückgeben kannst, umgewandelt, wie auch immer. Ja, also das ist, was du gibst, was du wirst von außen beeinflusst und dann gibst du was, was von außen beeinflusst ist und nicht nur, was in dir entstanden ist. So. Klingt jetzt sehr kompliziert.
Eigentlich überhaupt nicht. Es ist das Thema meines Podcasts. Das heißt ja, also für mich ist die Qualität von Hören, von der ich spreche, bei bewusstem Hören, ist genau das, dass man etwas mit sich geschehen lässt. Und das kann man natürlich mit dem Hören, das kann man mit vielen anderen Sinnen auch, aber beim Hören fällt es besonders leicht und darüber kann man das vielleicht wieder in sich erinnern oder wieder öffnen, diese Fähigkeit.
Mhm. Und auch, oder was wo jetzt auch sind, dieser, wir beide sprechen und wir machen Fehler, verplappern uns irgendwie und das
ich nicht.
Wird vielleicht nicht rausgeschnitten von dir und das finde ich, macht es dann aus, also macht jemanden aus und macht jemanden sympathisch, unsympathisch, wie auch immer, für jeden ganz verschieden. Aber das ist es, was durchlässig ist, auch Fehler zu machen und dann es einzugestehen oder darüber zu lachen und es beim nächsten Mal besser zu machen oder daraus zu lernen, im besten Falle.
Okay, witzig.
Ja.
Ich hab ja eine Zeit lang an der State School unterrichtet und hatte da musste man immer so ein Zeugnis schreiben zu jedem Semesterabschluss für jeden Schüler, jede Schülerin. Und ich mag dieses System des Bewertens in der Kunst nicht so wahnsinnig gerne.
Furchtbar.
Und dann habe ich halt den Schülern auch die Aufgabe gegeben, dass sie mir auch ein Zeugnis schreiben. Und dann sind wir halt durch die einzelnen Punkte durchgegangen, die da bewertet werden müssen und so. Die haben da damals so einen Vordruck gehabt. Und da gab es eben auch den Punkt Durchlässigkeit. Und da haben viele gefragt, was das ist. Und meine Antwort war, guck dir mal Julia Roberts an, wenn sie nicht spielt. Also wenn sie keinen Text hat. Das sozusagen zum Ausdruck bringen zu können, was jemand anders oder eine Situation in dir bewegt. Das ist ja eben nicht nur, dass es passiert und dass es wieder rausgeht, sondern in dem Moment, wo du eben auf einer Bühne stehst oder auf einer Leinwand bist, dass es so deutlich ist, dass andere Leute das mitfühlen können, sozusagen. Ne? Wir sind ja auch Verstärker.
Wir sind Verstärker, dass das, was um dich herum passiert, in dir eine Reaktion hervorruft und du aus dieser Reaktion in deinem Körper oder Bewusstsein raus den nächsten Satz sagst, der da im Textbuch steht. So.
Ja,
ne?
Ja,
und das ist auch bei jedem kann das auch minimal unterschiedlich sein, natürlich, ja.
Das ist auch sowas wie eine emotionale Großzügigkeit, finde ich.
Dass du was von dir gibst, was du nicht verbergen kannst oder verbergen willst, oder dass du alles gibst, was du hast. So? Oder was meinst du mit emotionaler Großzügigkeit?
Es gibt auf der Bühne Leute, die viel Energie geben, viel Handwerk geben und beeindruckend sind und so weiter, die aber emotional geizig sind. Und was mich besonders berührt oder was ich halt immer, worüber ich mich einfach immer freue, ist Kollegen oder Leute auf der Bühne zu sehen, die emotional großzügig sind. Die Größe besitzen, den Mut und die Freigebigkeit, andere an den Emotionen teilhaben zu lassen, die sie da auf der Bühne zur Verfügung stellen.
Ja, total. Stimme ich dir voll und ganz zu. Im besten Falle sogar noch die Gefühle in den anderen auch noch entstehen zu lassen. Das ist ja auch so
Zuschauer. Das ist ja ein bisschen voraus, ne? Aber das ist ein Teil davon.
Ja, also dass du, sobald du ja was vorspielst, werden die Zuschauer nur noch Betrachter, aber im besten Sinne steigen sie ja ein, sozusagen, fühlen sie ja mit. Oder fühlen sie das selber, vielleicht sogar nicht mal, dass sie mitfühlen mit dir, sondern das selber in sich fühlen, so. Also dass du wie eine Leinwand bist für diese, oder ein Spiegel oder keine Ahnung was alles.
Ja, klar. Und sie können in Resonanz gehen.
In Resonanz gehen. Das ist ein schöner Ausdruck damit. Ja. Ja, genau. Ja. Und das ist ja für mich das Nonplusultra irgendwie. Für einen Zuschauer.
Und damit komme ich zur Abschlussfrage in meinem Podcast. Ich weiß, es ist schade, dass es schon vorbei ist, aber ich glaube, wir haben beide noch was vor heute. Lieber Detlef, warum findest du, dass es mehr Menschen geben sollte, die bewusst hören?
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Ich weiß die Antwort, aber ich versuche das jetzt mal so zu formulieren, dass man da auch was mit anfangen kann.
Ich weiß, die Antwort ist schon mal gut. Das ist so ein Teaser.
Ich denke, in der heutigen Zeit gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viele Stimmen. Von allen Seiten, also auf allen Kanälen, von allen Seiten, die auf einen reinprasseln. Und ich glaube, vieles davon möchte ich persönlich ausblenden. Und bei einigen möchte ich genauer hinhören. Einige Sachen, die mir wichtig sind, da will ich irgendwie genau hinhören und darauf reagieren. Und ich glaube, das zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Ich glaube, das ist existenziell und essentiell.
Das setzt Bewusstsein voraus.
Das setzt Bewusstsein voraus, ja. Sich bewusst damit auch, damit sich bewusst auch auseinanderzusetzen, was man hört.
Wow. Wow, das öffnet sozusagen die Tür zu diesem Begriff aktives Hören.
Ja. Wahnsinnig wichtig. Auch auf der Bühne ist ja genau das Gleiche. Also wenn ich meinem Partner nicht aktiv zuhöre, kann in mir ja nichts entstehen. Also ich kann ja seine Aktion zu mir, auf die kann ich gar nicht reagieren, weil ich nicht weiß, was er sagt. Mhm. Oder wenn ich nicht weiß, was er sagt.
Wie ein Sender und ein Empfänger, und der Empfänger hat keinen Strom. Funktioniert ja auch.
Funktioniert nicht.
Du brauchst eine gewisse Grundenergie.
Ja, genau. Und dazu brauchst du eine gewisse Offenheit. Und eine, aber auch selbst als Reagierender brauchst du eine Aktivität zuzuhören. Oder zuhören zu können.
Ja, und es ist auch ganz was anderes, ob du der Person, mit der du sprichst, das Gefühl gibst, dass du aktiv zuhörst, dass du sie wahrnimmst und dass das was verändert in dir, das, was die Person sagt. Mhm. Oder ob du eben wie eine KI nur auf die Frage reagierst.
Ja, genau.
Und raushaust.
Genau. Und da kann ja das gleiche Output von jemandem kann ja bei unterschiedlichen Personen völlig anders sein. Auch auf der Bühne, wenn du spielst mit verschiedenen Personen, die das gleiche spielen, also im Long Run zum Beispiel hast du verschiedene Besetzungen. Obwohl er das gleiche sagt, kann es eine andere Intensität, andere Nuance haben.
So ein Wahnsinn, oder? Ja. Wie vielschichtig das ist. Mhm.
Und das macht für mich, um da wieder zurückzukommen, jetzt ganz kurz, Long Run so interessant, für viele ja nicht, auch über Jahre gesehen oder über viele Vorstellungen gesehen, dass es doch immer so ein bisschen unterschiedlich ist, mit wem du spielst.
Ja.
Und so, dass du dir immer was anderes raussuchen kannst oder immer so eine kleine Nuance anders sein kannst oder spielen kannst, je nachdem, wem du spielst.
Da haben wir ja tatsächlich, also auch so über die Jahrzehnte, kommen da immer mal wieder so kleine positive Feedbacks für unser Männergespann damals, Frank Logemann und uns beiden.
Ja, stimmt, ja.
Die wir eben 4 Jahre zusammen diese Show gespielt haben und diese Anfangsszene zwischen den Vätern, wo wir es die meiste Zeit geschafft haben, wirklich miteinander zu spielen, aufeinander zu reagieren, uns wieder Impulse zu geben und das von vielen Menschen, die sich ganz gut auskennen, wahrgenommen wurde als eine besondere Qualität.
Hat auch, glaube ich, was mit unserem Privaten zu tun, dass wir alle drei das nicht als das Wichtigste im Leben empfunden haben, was wir da auf der Bühne tun, obwohl wir das natürlich...
Du meinst, dass wir ein Leben hatten neben dem Theater?
Dass wir ein Leben hatten neben dem Theater. Wir beide hatten, hatten Familie, wir hatten Kinder, wir hatten ein Privatleben, was nicht nur darauf gezielt hat, abends auf die Bühne zu gehen. So.
Ja, andere Interessen auch.
Genau. Und für mich war die Zeit auch eine Wohlfühlzeit auf der Bühne zu stehen und das zu genießen. So, auch mit euch. Und ich glaube, für euch war es ähnlich, kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Was für ein Luxus.
Ja, richtiger Luxus.
Ja. Und wir waren dabei.
Ja, ist das nicht schön? Und wenn es Spaß macht, wenn dir das Spaß macht, was du tust, vielleicht nicht immer jeden Tag, was auch immer, aber grundsätzlich, und dann ist es, glaube ich, 80%, was es ausmacht, um diesen Job zum Beispiel weiterzumachen.
Ja, es ist verdammt nochmal Lebenszeit.
Oder um jeden Job weiterzumachen, ist es Lebenszeit, die du verdammt nochmal genießen sollst.
Ja, Dankeschön.
Ja.
Detlef, ja, danke schön für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder so live.
Also ich bin ab September wieder in Hamburg und du wahrscheinlich auch öfter mal.
Ja.
Ich glaube, da können wir das einfach mal wieder machen.
Ich freue mich.
Auf so ein kleines Bier oder zwei.
Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit aus den Rippen geschnitten hast in so einer Sommerproduktionszeit. Das ist ja auch nicht so einfach.
Sehr, sehr gerne. Ja, heute Abend spielen wir. Gestern Abend ist sie sogar ausgefallen, die Vorstellung.
Gegen Wetter.
Weil es zu sehr geregnet hat, genau. Und heute Abend sieht es aber ganz gut aus.
Viel Spaß. Toi, toi, toi.
Ich danke dir.